Hallo und willkommen zur Folge 30 von Leitmotiv. 30 klingt schon ziemlich erwachsen, finde ich. Ich beginne mal kurz mit einer Entschuldigung, weil es so lange gedauert hat. Ich wurde in den letzten Wochen immer mehr angefragt, wenn denn die nächste Folge kommt. Hier ist sie endlich. Ich habe einen neuen Job und erwarte jeden Augenblick mein drittes Kind. Deswegen gucke ich mit einem Auge immer auf mein Handy, was mich aber nicht davon abhalten wird, jetzt ein sehr entspanntes Gespräch zu machen mit Iris Schäfer. Hallo Iris.
Hallo.
Hallo. Ich fange ja traditionell damit an, nach dem Twitter-Nick zu fragen und nach der Geschichte dahinter. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Deswegen an dich die Frage. Du bist @Kramski auf Twitter. Erzähl doch mal, wie es dazu kommt.
Ja, ich weiß nicht, das ist gar keine so coole Geschichte dahinter. Es ist tatsächlich, der Name stammt aus den Credits der Augsburger Puppenkiste. Weil da halt irgendein Typ mit dran gearbeitet hat, der Hans-Walter Kramski hieß. Und das fand ich cool. Und dann habe ich das geklaut.
Und was hat Hans-Walter Kramski gemacht?
Ich weiß es nicht.
Du weißt es nicht mehr? Das ist spannend, das rauszufinden.
Das war so ein Moment irgendwie in meiner Jugend, so mit 17, glaube ich, wo es mir auch emotional irgendwie ganz schlecht gegangen ist. Und dann habe ich halt einfach ganz viel Augsburger Puppenkiste geguckt. Und dann habe ich irgendwann diesen Namen einfach aufgeschnappt und behalten.
Ich finde, die Geschichte ist vielleicht nicht cool, aber die ist durchaus interessant. Ich habe jetzt die letzten Jahre auch auf das Augsburger Puppenkiste geguckt, wegen meiner Kinder. Wir haben immer das Sams geguckt. Kannst du dich noch erinnern, was du geguckt hast?
Auch? Vom Sams habe ich auch die Bücher gelesen und so. Also da, ich mag natürlich Jim Knopf und halt die ganzen Klassiker und der kleine dicke Ritter, kennst du den?
Nee.
Das ist großartig. Das ist eine der älteren und ist halt eine dieser Schwarz-Weiß-Puppenkisten noch. Und es geht halt um diesen kleinen, dicken Ritter und er muss halt, er ist halt in irgendeinem Königreich gelandet und ich kann mich auch nicht mehr genau an die Details erinnern. Auf jeden Fall hat er ganz viele Abenteuer und dann hat er einen Freund, der ein Dachs ist. Und irgendwann wird er eingesperrt und sitzt dann in seinem Verlies und dann kommt der Bösewicht und sagt so, haha, hier kommst du nie wieder raus. Nur ein Dachs könnte sich hier durchgraben. Aber sie sind ja gar kein Dachs. Und dann kommt natürlich der Dachs und gräbt ihn frei. Und es ist einfach so viel absurde Dinge. Ich weiß nicht, ich mag das. Also es gibt ja viele Leute, die können es überhaupt nicht ausstehen, die Augsburger Puppenkiste, aber ich finde es immer wieder lustig.
Mir ist es immer ein bisschen zu anstrengend, ja. Also so von der vom Tonfall her. Es ist mal sehr laut. Ich war aber sehr beeindruckt von eben das Sams, weil da so liebevoll Wohnungen und Restaurants, da gibt es so eine Restaurantszene, die ist ganz abgefahren, wo Herr Taschenbier mit dem Sams im Restaurant sitzt und das sieht halt aus wie so ein wirklich schmuckes kleines Hotelrestaurant oder so. Und da war ich einfach von diesen Details beeindruckt. Die Musik fand ich auch ziemlich abgefahren, aber es ist mir einfach zu laut. Ja, also so von der Lautstärke her. Und dann gibt es noch das Urmel war, glaube ich, auch. Genau, das
Urmel auf dem Arsch.
Das habe ich nicht ausgehalten, genau. Aber das heißt, also ich finde es nicht schlecht oder so, es ist einfach nicht meins.
Ja, ich weiß nicht, für mich war das so ein richtiges Kindheitsding und ich glaube auch genau wegen diesen schön gebauten Sets und so, dass du halt dieses Puppenhausgefühl bekommst. Dieses, also es ist sehr, sehr, also für mich war das halt ein super wichtiger Teil meiner Kindheit, aber jetzt, wenn ich die halt, später halt nochmal angeguckt habe als junge Erwachsene, dann ist es halt auch so ein bisschen gruselig, halt wie rückwärtsgewandt halt bestimmte Thematiken da sind und wie unreflektiert da Dinge passieren. Und dann, das finde ich halt auch immer so spannend, wenn man seine alten Pfaffs ne, im Prinzip nochmal anguckt, dass man halt immer rausfindet, wie unreflektiert da mit bestimmten Thematiken umgegangen ist und merkt so, oh, das ist vielleicht nicht ganz so
ja,
das toll geht gewesen, mir bei, wie ich das in Erinnerung hatte.
So Pippi Langstrumpf lesen und so, da gibt es auch
ja,
so
ja,
so ein
genau.
paar Knaller drin. Jetzt habe ich natürlich vor lauter Aufregung vergessen, dich überhaupt ganz ordentlich vorzustellen. Wir wissen jetzt, du bist Iris Schäfer at Kramski, aber was machst du eigentlich? Ich habe mir aufgeschrieben aus deiner Mail, du bist freiberufliche Übersetzerin für Videospiele. Ja, trifft es gut? Also so würdest du dich auch vorstellen, wenn dich jemand fragt. Okay. Das klingt natürlich nach sehr viel Gesprächsstoff. Ich habe mich tatsächlich, als ich es gelesen habe, hatte ich erstmal so eine ungefähre Vorstellung, was du tust. Aber ich habe mich erstmal gefragt, wie man überhaupt dahin kommt. Also du hast das ja nicht gelernt explizit. Mhm. Ne? Wie wird man oder wie bist du Übersetzerin für Videospiele geworden?
Ja, also im Allgemeinen, ich meine, man kann das auch studieren. Ne? Man kann halt Übersetzungswissenschaften studieren und alles und sich zertifizieren lassen und so weiter und so fort. Wenn man das nicht macht, dann ist es mehr oder weniger Zufall. Ich bin halt da reingekommen, also ich habe auch im Studium, ich habe ja im Bachelor einen Schwerpunkt auf Anglistik gehabt und hatte da auch so ein bisschen Übersetzungskurse, aber jetzt nichts Großes und bin dann eben durch meinen Fokus auf Videospiele im Studium in so ein Praktikum reingekommen, ein Übersetzungspraktikum und danach, als ich damit fertig war, habe ich halt einfach freiberuflich angefangen zu übersetzen und seitdem läuft das.
Wie kommt man denn bei Videospielen an Aufträge? Bist du da in so einem Übersetzerpool drin oder?
Ja, also der allergrößte Teil wird halt über Agencies gemacht. Das heißt, du hast halt Agencies, die sich auf Lokalisierung konzentrieren und die arbeiten sowohl mit Leuten, die irgendwie in-house sitzen und Sachen machen, als auch mit Freelancern, weil ja auch immer das Volumen von Aufträgen, die reinkommen, schwankt ja immer stark, deswegen arbeiten die auch immer mit Freelancern. Und wenn du dann in der Übersetzerdatenbank von mehreren dieser Agencies drin bist, dann bekommst du eigentlich auch immer ganz gut zu tun. Ansonsten gibt's halt noch so ein paar Portale im Internet für Übersetzungen, wo du halt dann auch suchen kannst. Und dann gibt es noch gerade bei Indies kann es auch mal vorkommen, dass die direkt mit Übersetzern arbeiten. Aber die meisten.
Erklär doch mal, was ein Indie ist.
Indie-Games, halt sehr kleine Studios oder sogar Einzelpersonen, die halt einfach nur ein Spiel machen und das dann je nachdem, wie erfolgreich es ist oder wie groß der Markt ist, den sie dann irgendwie erreichen können, dann halt auch lokalisieren wollen. Und da kann es halt vorkommen, dass die halt wirklich auch direkt mit Übersetzern arbeiten, aber die meisten größeren gehen halt über diese Agencies, weil sie dann dieses komplett Lokalisierungspaket bekommen.
Du übersetzt nämlich an ins Deutsche oder übersetzt du auch in andere Sprachen?
Ich übersetze ins Deutsche und es ist also, es gibt ja dieses Native Speaker Prinzip bei Übersetzungen halt, dass du immer nur in deine Muttersprache übersetzt und also egal wie gut du bist, das ist halt einfach so eine hier Quality Assurance ist, dass du halt sicher gehst, dass die Leute auch wirklich ein Gefühl dafür haben, wie Personen sprechen oder was verständlich ist und was nicht verständlich ist.
Ja, also ich kenne das von MoviePilot, wo ich arbeite, wo wir ja irgendwann aus der deutschen Seite eine amerikanische Seite ausgegründet haben und dann irgendwann dazu übergegangen sind, für den Bereich Editorial eigentlich auch nur noch Native Speaker zu holen, weil wir das halt auch gemerkt haben. Also es gibt Leute, die können halt unglaublich gut Englisch, ne, weil obwohl sie nicht Native Speaker sind, aber es gibt so diesen kleinen, feinen Unterschied, ja, so zwischen Native Speaker einfach so dieses Sprachgefühl. Okay, also du übersetzt ins Deutsche nur aus dem Englischen oder auch aus anderen Sprachen?
Nur aus dem Englischen. Also es ist sowieso so, wenn du ein Spiel auf dem internationalen Markt bringst, dann kommt so oder so auch in Englisch raus. Und dann übersetzt du halt aus der anderen Sprache ins Englische und dann vom Englischen alle anderen Sprachen, weil das viel billiger ist. Weil wenn du sowieso ins Englische übersetzen kannst, die Übersetzer, die aus dem Englischen übersetzen, sind eigentlich immer billiger als Übersetzer, die halt so, sagen wir mal, Norwegisch-Deutsch. Das ist halt viel, viel teurer als Norwegisch-Englisch. Deswegen werden normalerweise und die meisten Spiele werden auch sowieso auf Englisch entwickelt.
Interessant. Das klingt so ein bisschen Lost in Translation-mäßig. Also, also dass etwas doppelt übersetzt wird, ist schon interessant. Ne? Du hast ja auch, glaube ich, Kultur- und Medienwissenschaft studiert. Da können wir gleich anfangen, drüber zu philosophieren, was da so alles an sprachlichen Reibungsverlusten wahrscheinlich gibt. Ich habe mal ein Buch von Umberto Eco gelesen. Da ging es um Übersetzung. Und da hat er so ein schönes Beispiel gebracht. Ich glaube, der hat die Redewendung gebracht, it's raining cats, it's raining dogs im Englischen. Und die Unmöglichkeit, diese Redewendung perfekt zu übersetzen in eine andere Sprache. Also bei uns gibt es halt, es regnet Strippen. Könnte man auch nicht einfach ins Englische übersetzen. Und die Frage ist aber, wenn das ein Autor genutzt hat, war vielleicht eben dieses Hunde und Katzen hatte auch nochmal eine extra Bedeutung. Also es ging halt nicht nur darum, dass es doll geregnet hat. Jetzt stelle ich mir gerade so vor, du hast also schon die schwierige Aufgabe, so eine Redewendung zu übersetzen, landet in einer anderen Sprache und dann geht es nochmal eins weiter. Ne? Da gibt es natürlich so einen spannenden Reibungsverlust, wo du sicherlich auch interessante Aufgaben hast. Also ist das denn für dich so eine klare Tätigkeit, wo du so sehr schnell Routine hast, oder gibt es manchmal auch Textstellen, wo du einfach dran kniffeln musst?
Beides, ja. Also es kommt halt immer drauf an, was für Texte man übersetzt. Es gibt ja verschiedene Sachen. Zum Beispiel UI ist halt immer sehr, sehr schwierig, weil man darauf achten muss, dass halt alles konsistent ist, ist halt mehr so wie eine technische Übersetzung, ne? Weil du musst darauf achten, dass alles klar verständlich ist und in sich kohärent. Und dann am liebsten mache ich halt eigentlich diese ganzen Dialoge, Voice-Over-Sachen und so weiter. Aber da ist halt auch der Unterschied. Es gibt halt eine unglaublich große Menge des Spielinhalts, was man eigentlich, wenn man das Spiel spielt, gar nicht so sehr beachtet, ist halt diese ganzen NPCs, die halt nicht wirklich relevant sind. Diese ganzen kleinen Gegner zum Beispiel in Action-Adventures, die halt einfach nur sagen, ja, oh, guck mal, da ist er und ich vermöbel dich und so. Und das ist halt so ein gewaltiger Teil. Und da hast du natürlich unglaublich schnell Routine drin. Wenn du ein Gefühl davon hast, wie diese Personen klingen sollen und wie diese Personen sich ausdrücken würden, dann kannst du das also runterrattern. Und dann, wenn du halt diese ganzen story-relevanten Teile hast, da kannst halt schon mal vorkommen, je nachdem, wie clever der Autor war oder die Autorin, sitzt du da schon eine Weile dran, um rauszufinden, wie du jetzt dieses Wortspiel irgendwie übertragen kannst, dass es nicht absurd wirkt.
Ich versuche noch kurz die Abkürzung zu übersetzen. Ich gehe immer davon aus, dass meine Hörerschaft nicht unbedingt ganz in der entsprechenden Szene steckt. Also du hast gesagt UI, damit meinst du das User Interface. Also
genau, die Benutzeroberfläche.
Genau, die Oberfläche einfach zum Benutzen. Und NPC, wie übersetzt oder wie
erklärt man? Nicht Spielercharaktere.
Ja, das klingt auch so technisch. Ne? Also einfach computergesteuerte Charaktere im Spiel, genau. Ne? Die einfach so rumlaufen. Übersetzt denn nur eine Person ein Spiel oder machen das mehrere?
Das kommt drauf an. Wenn du kleine Spiele hast, dann kannst also eigentlich ist es immer so, dass es mindestens einen Übersetzer gibt und Übersetzer, Übersetzerin oder ein Proofreader, eine Proofreaderin, also danach. Das heißt, es wird immer noch mal drüber gelesen und dann gibt es noch Leute, die halt Qualitätstesting machen, die halt dann noch mal die Lokalisierung testen und so weiter und so fort. Je nachdem, wie sehr die Publisher sparen wollen, werden bestimmte Stellen davon gekürzt. Wenn du große Spiele hast, dann hast du meistens mehrere Übersetzer und einen oder zwei Proofreader, die...
Muss man sich da im Team absprechen, weil man bestimmte Sprachduktus irgendwie einhalten muss?
Auch, ja. Und netterweise gibt es da ja auch natürlich dedizierte Software dafür, wo du halt ein Glossar festlegen kannst, wo du halt immer suchen kannst, woran du jetzt sitzt und kniffelst, von jemand anderem vielleicht schon mal übersetzt wurde, und wo du halt immer überprüfen kannst, wie die anderen das gemacht haben. Dass du halt im Prinzip die ganze Übersetzung läuft über einen Server und du kannst halt jederzeit abrufen, was die anderen gemacht haben und was du auch selber gemacht hast, woran du dich nicht mehr erinnerst, weil es 6 Monate her ist.
Ich habe tatsächlich mal mit Übersetzungen zu tun gehabt. Also sagen wir, ich habe es beobachtet. Ein Verwandter von mir hat technische Übersetzungen vom Deutsch ins Französische übertragen. Und das waren total absurd wirkende, zum Beispiel so Bestellkataloge für Schrauben oder irgendwie sowas. Und das war, erstmal war ich wirklich schwer beeindruckt, weil da wird man auch ein bisschen irre bei, wenn man so, auch bei Worten, wo auch man selbst jemand, der zum Beispiel, also er war Französisch Muttersprache, da musste halt von Deutsch ins Französisch übersetzen, Native Speaker Prinzip, aber hat uns dann gefragt manchmal, was dieses Wort bedeutet im Deutsch und wir als deutsche Muttersprache sagen, keine Ahnung, ja, also ja. Irgendwie so Kreuzschlitz irgendwas und dann musste man selber irgendwie das rausfinden. Da habe ich auch das ein bisschen gesehen mit der Software. Ich habe da mal so einen Blick auf die Maske erhascht und das sah in dem Fall zumindest aus wie einfach so eine Tabelle, wo man so ganz lang sozusagen Bildschirm voller Textketten hatte und dann hat man sich immer entschieden, welche man jetzt übersetzt. So, und dann hat man so eine genommen, hat dann daneben den Text gemacht und hat dann darüber auch so so einen Fortschrittsbalken gehabt. Das nehme ich mal an, wird bei dir so ähnlich sein.
Ja, also das ist so das grundlegende Interface von so ziemlich allen Übersetzungssoftware. Ja.
Das heißt, du fühlst aber nicht das Spiel selber. Also du, wenn du was übersetzt, ja, hast du sozusagen, kannst du nicht erstmal dich oder musst du nicht dich erstmal in dieses Spiel einfühlen, indem du es erstmal eine halbe Stunde spielst.
Ja, es ist so ein Platos Höhlen Ding. Also meistens siehst du das, was du da beschreiben musst, nicht selber. Es kommt immer ein bisschen auf die Publisher an, wie viel Informationen du dazu geliefert bekommst. Manchmal kriegst du tatsächlich einen Key, wenn das Spiel schon auf diesem Status ist. Das passiert gerade bei so kleineren Spielen, die eigentlich schon fertig sind und wo halt nachträglich entschieden wurde, dass halt noch eine Lokalisierung kommt. Die sind fertig, dann kriegst du einfach einen Key, du kannst das Spiel spielen. Und bei Social Games auf Facebook und so weiter und mobilen Titeln passiert das oft. Weil die Spiele sind relativ klein und sind dann halt auch eigentlich schon auf einem Status, wo du spielen kannst. Und bei so richtig großen Titeln, wo halt dann noch wirklich ein Jahr oder mehr dran gearbeitet wird, die sind halt zu dem Zeitpunkt, wo die Lokalisierung beginnt, auch noch gar nicht in irgendeinem spielbaren Status. Und deswegen kommt es dann drauf an, wie viel Informationen dir noch dazu geschickt werden. Zum Beispiel bekommst du so ein Design-Guidebook, wo halt erklärt wird, ja, darum geht's bei dem Spiel und diese ganzen Hintergrundinformationen und so ist die Welt aufgebaut und so weiter und so fort. Und wenn das alles nicht weiterhilft, dann musst du halt Fragen stellen. Also du hast halt immer irgendwann ein riesengroßes Excel-Sheet, wo einfach nur ganz, ganz viele Fragen stellen, was in welchem Kontext bedeutet.
Und ihr habt dann irgendwie Kontakt zur, weiß ich nicht, Produktentwicklung oder irgendwie sowas, ja, und fragt dann sozusagen nach, wie soll ich mir das vorstellen, wie das aussieht oder so. Das sind so Fragen, also sag mal so eine Frage, die du zum Beispiel stellen würdest.
Ja, also ganz, ganz oft die Frage, wenn du aus dem Englischen übersetzt, von wegen, ja, was ist das Geschlecht dieser Person, die da irgendwas macht? Oder spricht diese Person ein oder mehrere Leute an? Weil genau diese Unterscheidung im Englischen halt oft nicht ist, wenn es halt einfach so, wenn im Englischen jemand sagt Police Officer, halt Polizist oder Polizistin, dann muss ich im Deutschen wissen, ist es jetzt ein Polizist oder eine Polizistin und nachfragen. Und wenn du zum Beispiel ein Spiel hast, wo du auch in einer Gruppe unterwegs bist und dann sagt halt irgendein Charakter, can you help me, kannst du mir helfen oder könnt ihr mir helfen? Das ist halt der Unterschied, das musst du immer nachfragen. Das kommt schon ganz, ganz oft. Und dann gibt es halt speziellere Kontextsachen, sowas von wegen, ja, was ist mit diesem Wort gemeint und in welchem Kontext passiert das oder wann sagt dieser Charakter diese Dinge oder sowas in der Art.
Das ist interessant, also jetzt bei dem Beispiel, can you help me? Das ist vielleicht eine Entscheidung, die auch gar nicht getroffen wurde. Ne? Also
genau.
Ja, das muss dann plötzlich getroffen werden, ne? Fürs Deutsche.
Genau, das Problem hast du halt ganz, ganz oft, dass Spiele als kulturelle Artefakte, fast alle Spiele im westlichen Raum werden auch auf Englisch gemacht. Das heißt, selbst Spiele, die, sagen wir mal, in Finnland entwickelt werden, werden auf Englisch entwickelt. Und dadurch hast du halt natürlich, bist du dann dadurch geleitet davon, wie die englische Sprache aufgebaut bist. Und du denkst über bestimmte Unterschiede nicht nach. Zum Beispiel denkst du nicht darüber nach, du hast zum Beispiel diese ganzen variablen Partys. Du kannst zum Beispiel als Einzelperson im Spiel unterwegs sein, gerade bei so MMOs oder Rollenspielen. Oder du kannst halt irgendwelche Mitglieder in deine Gruppe mitnehmen, ob es andere Spieler sind oder künstliche Intelligenz. Und dann wird nicht darüber nachgedacht, es wird nicht die Unterscheidung im Code getroffen, ist es eine Person oder sind es mehrere, die dieser Charakter gerade anspricht. Und dann sitzt du da auf der deutschen Seite und hast dann natürlich ein Problem und musst halt dann oft auch versuchen, also wenn es gar nicht anders geht, musst du tatsächlich versuchen, irgendwie das merkwürdig umzuformulieren, sodass die Personen nicht direkt angesprochen werden. Na, dass du halt
Hilfe.
Genau, ich brauche Hilfe oder einfach Hilfe oder so. Und dann musst du natürlich da beachten, dass es halt immer noch natürlich klingen soll. Es soll halt nicht irgendwie, wenn da halt ein Charakter steht und der brennt und sagt, ah, kann mir mal jemand helfen, wäre das vielleicht
Könnte jemand die Freundlichkeit besitzen?
Ja. Du musst halt versuchen, es so umzuformulieren, wenn es halt wirklich im Spiel selber auch sowohl mehrere Personen als auch eine Person sein kann, dass du halt nicht das Wort, weder das Wort du noch das Wort ihr benutzt, sondern
Also ich gucke sehr viel lokalisierte Filme, einfach weil ich oft so nebenbei auch einen Film gucke und dann ist mir das zu anstrengend, das in Originalsprache zu gucken. Und ich denke aber oft bei so Dialogszenen darüber nach, wie die Entscheidung getroffen wurde aus dem You, dass man ja auch manchmal einfach noch an den Lippenbewegungen sieht, ja, wie jemand der You sagt, ein Du oder ein Sie zu machen, weil das halt einfach eine krasse, halt im Deutschen ist es ja so ein krasser Unterschied, ob ich jemanden sieht. Ich wurde gestern, habe ich jemanden gesiezt auf Twitter und wurde gleich zur Brust genommen deswegen. Und das war aber bewusst, weil ich wollte Distanz schaffen, ja, in dem Augenblick. Und das ist ja, oder dieser Moment auch zum Beispiel im Deutschen, wo das plötzlich wechselt von Sie auf Du. Und dass das einfach nicht gibt, also auch gar nicht in der Sprachwahrnehmung, das finde ich schon spannend. Und hab mir dann halt auch irgendwann gesagt, dass halt so eine lokalisierte Version ja einfach so ein interpretiertes Kunstwerk ist. Ja, es ist halt dann die deutsche Interpretation dessen und halt nicht einfach eins zu eins übertragen, was halt nicht geht.
Ja, also das ist halt, gerade auch bei älteren Filmen merkst du, dass halt fast ausschließlich gesiezt wird. Es wird in Situationen gesiezt, wo es nicht natürlich ist. Bei Akte X zum Beispiel, die beiden Hauptcharaktere Mulder und Scully sind von Anfang an die super persönlich. Also von der ersten Pilotfolge an sind die echt super, super, die haben sofort Chemie miteinander, die sind sofort tight, aber sie sitzen sich, glaube ich, fast die gesamte oder sogar den gesamten Run von den X-Files, und das ist halt absurd. Sie liegen nicht zusammen, aber sie liegen jeweils in ihren Badewannen und telefonieren miteinander und sitzen sich dabei. Anderes absurdes Beispiel habe ich zum Beispiel von Star Trek Voyager. In der letzten Staffel wird Janeway irgendwann mit ihrem Zukunfts-Ich konfrontiert, die halt versucht, die Voyager nach Hause zu bringen. Und dann hast du diese Szene, wo die beiden Janeways sich gegenüber in diesem Captain's Room stehen und sie sieht sich selbst. Also sie, und das sind halt so Dinge, davon kommen wir mittlerweile aber auch mehr und mehr weg, dass da halt irgendwie mehr drüber nachgedacht wird. Und früher war es halt wirklich, im Zweifel werden einfach immer alle weggesiezt. Und ich versuche halt so wenig zu siezen wie möglich, weil es einfach nicht, halt gerade auch in Spielen, du hast halt eine sehr persönliche Beziehung mit dem Spiel an sich auch, ne? Und wie du sagst, halt Siezen ist halt ein Mittel, Distanz zu schaffen. Und das, also ich finde es halt merkwürdig, wenn ein Spiel mich permanent siezt. Das will ich halt selber nicht und deswegen versuche ich es auch möglich zu vermeiden, aber es geht halt nicht immer.
Würdest du denn sagen, dass dann diese englische Leitpopkultur, also jetzt wollen wir es mal von der Sprache her sagt, ja, die englischsprachige Leitpopkultur, damit so indirekt so einen Einfluss auf unsere Sprache hat? Also wenn das da eben nicht gibt und das sind ja prägende Kunstwerke, ja, also die von vielen Leuten konsumiert werden und jetzt Menschen wie du damit Probleme haben, das zu übersetzen, dann halt sagen, eigentlich machen wir lieber du mittlerweile, weil das natürlicher wirkt. Wirkt sich das dann so indirekt auf uns aus?
Ja, klar, natürlich. Also ich denke halt auch, also es wirkt sich vor allen Dingen auch auf, ich finde, die Sprache hat einen total großen Einfluss auch darauf, wie diese Werke gebaut werden, halt, wie ich gesagt habe. Ne? Es wird halt auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern hergestellte Spiele werden, dadurch, dass es halt immer mehr internationale Teams gibt, auch immer wieder mehr auf Englisch angefertigt. Und ich glaube, das macht halt einen total großen Unterschied, halt wie die Sprache funktioniert, weil es beeinflusst, wie in welchen Kategorien du denkst.
Was ich gar nicht weiß, ist, wie das eigentlich im englischsprachigen Raum ist mit so einer sprachlichen Gender-Debatte. Also wir haben ja hier diese große Diskussion um innen und nicht innen ranhängen an Worte. Ich werde ja öfters angepault, weil ich mal sage, dass bei Leitmotiv ich Gästinnen habe. Das ist für viele ein total ungewohntes Wort. Das steht übrigens im Duden, ja. Das ist sogar ganz offiziell. Ich habe mich da total dran gewöhnt mittlerweile an dieses Wort. Die einzigen, die da nicht drunter leiden mussten, sind so die ersten, so Herr Urbach und Tante und so, die in der Gästinnenliste drin stehen, aber man kann es ja auch umdrehen. Weißt du, wie das im Englischen ist? Gibt es da auch so Sprachdebatten um männliche und weibliche Formen von irgendwas?
Ja, also ich meine, es gibt halt diese eigentlich älteren, aus der Mode gekommenen weiblichen Endungen, so wie Stewardess zum Beispiel oder Actress und so. Und in den meisten Fällen ist das aber einfach rausgefallen und es gibt jetzt eine Firefighter zum Beispiel. Das ist halt, das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein, Police Officer auch, dass halt einfach die Unterscheidung nicht mehr gemacht wird. Und das führt halt dann wieder bei der Übersetzung zu Problemen, was halt auch super beliebt ist mittlerweile, gerade in Videospielen, wo du halt einen selbst erstellbaren Charakter hast, ist Singular They. Dass du halt anstelle von er oder sie, he oder she, they benutzt. Ne? Dann hast du das Problem gelöst. Dann der Spielercharakter wird halt einfach mit they angesprochen und gut ist. Und dann sitzt du aber in der Übersetzung da und hast halt diese Option einfach nicht, weil es halt nichts Vergleichbares in der Form etabliertes im deutschsprachigen Raum gibt. Und ich denke auch, dass halt gerade Videospiele da irgendwie auch wirklich tatsächlich einen gar nicht so irrelevanten Beitrag haben, dieses Singular Day wieder populär zu machen. Ich meine, das ist eigentlich sehr alt. Es ist eine Weile lang komplett aus der Mode gefallen, das zu benutzen, weil es ja angeblich falsch sei. Und mittlerweile hat es halt wieder dieses Comeback, dass du halt nicht he sagst, nicht she, sondern einfach they, wenn du halt kurz sagen möchtest, irgendeine Person, ohne die genau zu benennen. Und also dann machen sie sich das halt auf der Seite super einfach und bedenken dann oft nicht, dass das bei der Lokalisierung nicht mehr so funktioniert.
Das ist ja gut, da habt ihr ordentlich was zu tun. Du kennst ja nicht nur mit Englisch aus, auch noch mit anderen Sprachen. Ist denn im europäischen Raum Englisch die einzige Sprache, die zum Beispiel halt nur ein The hat und nicht verschiedene der, die das und also die da so indifferent ist?
Also Finnisch und Estnisch zum Beispiel haben ja kein Geschlecht, kein grammatisches Geschlecht. Also
gar nicht.
Es gibt kein er, es gibt kein sie, es gibt kein der, die, das. Es gibt halt nur, es ist halt alles ein Ding. Und in Schweden zum Beispiel haben sie Geschlechter, aber das grammatische Geschlecht ist nicht unbedingt in männlich-weiblich sortiert. Es gibt ein grammatisches Geschlecht, aber das ist nicht, es ist so ein bisschen Personendinge, aber auch nicht so ganz. Also da gibt es halt dann auch immer wieder Ausnahmen und so. Und trotzdem gibt es halt Pronomen, er und sie, aber da haben sie jetzt auch ihr neues, das Hen, das genderneutrale Pronomen.
Haben Sie offiziell eingeführt?
Das haben Sie offiziell eingeführt.
Oh Gott, ich stelle mir gerade die Diskussion in Deutschland vor, wenn Sie
ja, das einführen. Ja, es wurde auch sehr intensiv diskutiert in Schweden, aber und es ist jetzt noch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass ich das vollkommen etabliert hätte und alle wären total happy damit, aber es gibt es und es ist offiziell und es passt auch eigentlich ganz gut in die Sprache, wobei das natürlich dann Leute, die es nicht gewohnt sind, anders sehen, weil du hast Han für er und Hun für sie und dann hast du halt Hen dazwischen. Das fügt sich halt ganz gut ein. Und außerdem klingt das ähnlich wie das finnische dritte Person-Pronomen, das ist nämlich auch Hen.
Das ist spannend, wenn so per Beschluss Sprache verändert wird irgendwie. Also weil auf der Sprache ist ja eigentlich schon so ein Evolutionsprozess. Mir ist es aufgefallen am Wort Sit im Deutschen. Kennst du Sit?
Ja.
Sit wurde doch, ich glaube, das war so eine Abstimmung. Weil ich fand das völlig korrekt. Die haben gesagt, es gibt ein Wort für satt. Also wenn man sagt, ich möchte nichts mehr essen, ich bin satt. Aber es gibt nichts für, ich habe genug getrunken. Nicht im Sinne von Alkohol, sondern einfach im Sinne von Wasser oder so. Und dann wurde irgendwie Sitt eingeführt. Und ich habe das tatsächlich meinen Kindern beigebracht, weil das Wort fehlt halt einfach. Also dass es das nicht gibt. Weil du willst manchmal wirklich sagen, ich bin Sitt. Und das ist lustig, wenn du das halt Kindern beibringst, die ja noch nicht das Gefühl haben, dass ein Wort unnatürlich ist, weil es so neu ist. Und die sagen halt einfach, ich bin satt und sitt. Aber mir kommt das immer noch komisch vor. Ja, aber ja. Ich fand es ehrlich, aber ich glaube, ja, also ich kenne niemanden, der sonst benutzt. Benutzt du es? Sagst du sitt?
Nee, also ich glaube, als ich es eingeführt haben, hat man es halt öfter immer aus Spaß gesagt und irgendwann hat man es einfach wieder vergessen. Und ich denke, das ist halt auch so eine Sache. Beim Hen in Schweden muss man halt gucken, wie sich das etabliert. Es ist halt, ich denke, das hat aber auch gar nicht so schlechte Chancen, weil es halt tatsächlich einfach nötig ist. Ne? Ich meine, du musst ja, das ist ja wirklich etwas, was fehlt, was ja auch zum Beispiel im deutschsprachigen Raum immer wieder fehlt, wenn du irgendwie Leute in der dritten Person ansprechen möchtest, aber du möchtest, oder über Leute in der dritten Person sprechen möchtest, aber du möchtest halt nicht sagen, ob es männlich oder weiblich ist, oder du weißt nicht, ob männlich oder weiblich oder irgendwas dazwischen. Ne? Du weißt es halt nicht, es fehlt halt immer wieder. Deswegen denke ich, hat es ganz gute Überlebenschancen, aber man muss einfach mal gucken, ob sich das einbürgert oder nicht. Ja.
Ich bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Experiment, so, sagen wir auch so ein umstrittenes, ja, wahrscheinlich Wort irgendwie einzuführen. Bei uns wird ja viel über, weiß ich nicht, diese Endung X, ne? Es gab doch Professor in Berlin, diese Professor X oder so.
Ja, Professorix.
Professorix, genau. Und da wird ja immer noch schwer drüber abgelästert. Das passt ja ein bisschen zu deinem Studium. Du hast studiert, wo sind meine Zeilen, in Siegen, ne? Literatur, Kultur und Medien habe ich mir aufgeschrieben. Erzähl doch mal was zu Siegen. Siegen ist so, das klingt so weit entfernt irgendwie.
Zu Siegen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo das vorkam. Irgendein Magazin hat in irgendeinem Artikel mal gesagt, Siegen ist dieser Ort, wo die Baumärkte zum Sterben in die Berge ziehen. Und das ist, das beschreibt es eigentlich sehr gut, weil es ist eigentlich, es ist eine Straße, also es ist schon eine größere Stadt, 100.000, glaube ich. Aber es ist halt so ein langer Schlauch, weil es liegt halt so zwischen Hügeln und es ist halt einfach so ein langer Schlauch und dann haben sie einfach diese Straße oben drüber gebaut und du hast halt einfach diesen Schlauch und es passiert nichts in dieser Stadt, weil es eben dadurch halt auch kein vernünftiges Zentrum hat. Es ist ein sehr merkwürdiger Ort, der, ich glaube, auch alle Leute, die dort studiert haben oder aus anderen Gründen dorthin gegangen sind, auf bestimmte Art und Weise geprägt hat.
Also ich war tatsächlich ein oder zweimal in Siegen, allein, dass ich mich nicht erinnern kann, ob ich ein oder zweimal da war, sagt vielleicht schon was aus, weil da immer eine Medienkonferenz stattfand oder Tagung, Hyperkult hieß die, glaube ich, weil es gibt auch so einen großen Medienbereich in Siegen. Und wenn ich mich optisch richtig erinnere, war die Universitätsgebäude so rote Klinkerhäuser?
Unterschiedlich. Also es
auch kann sein, ja?
Ja. Also die Universität liegt auf dem Berg, also auf dem Hügel. Es gibt einen Campus, der nicht da liegt, das ist der, wobei, wer weiß, vielleicht haben sie mittlerweile auch mehr irgendwo anders hingebaut, aber es gibt einen, den Emmy-Noether-Campus, da sind halt die ganzen Mathematiker und STEM-Menschen, die sind da ganz woanders und auf dem Hügel liegen halt alle anderen. Du hast halt ganz oben auf der Spitze hast du halt dieses hässliche blaue Gebäude und ein bisschen weiter unten hast du hässliche rote Gebäude, ja.
Was ist STEM?
Hier Naturwissenschaft. Fächer und Mathematik und dieses Ganze, was halt als harte Wissenschaft bezeichnet wird.
Okay, ich werde nachschlagen, was ist wahrscheinlich Science, nee, Technology?
Science, Technology, ich weiß es gerade auch nicht.
STEM klingt sehr gut. Es gibt also keine Kamellen aus Siegen, nee, so. Also aus Weimar kann man ja dann über Goethe ein bisschen lästern und.
Berühmte Personen aus Siegen ist Rubens, Peter Paul Rubens, der da geboren ist. Darauf sind die am allerstolzesten, ne? Von wegen, oh ja, Peter Paul Rubens Stadt, yay. Und er ist da geboren, weil seine Eltern dahin ins Exil geschickt worden. Und dann ist er da geboren und dann sind sie so schnell wie möglich wieder weggezogen. Das ist der Claim to Fame.
Ich muss mich jetzt ein bisschen bleiben. Ich habe wirklich ein wirklich, wirklich schlechtes Namensgedächtnis. Bitte sag mir kurz, wer Rubens war.
Das ist ein Künstler.
Maler, oder?
Maler, genau.
Okay, dann habe ich es richtig. Okay, gut. Aber ich war gerade so, Rubens, war das der Maler? Okay, also da jemand war dort auf Umsteigestation geboren worden.
Und das sagt auch wieder, also das sagt ziemlich viel aus über diese Stadt.
Ich wette, es werden sich wieder ein paar Hörerinnen und Hörer melden, die irgendwie in Siegen zu Hause sind und ganz
und sich wohlfühlen, ja.
Genau. Wir wollen natürlich nicht über Siegen lästern, aber es ist immer schön, wenn man irgendwo studiert hat und dann so zurückblicken kann über so eine Stadt. Du hast dort geschrieben, deine Bachelorarbeit über Gender in Videospielen. Mhm. Das klingt jetzt, ich finde heutzutage, wenn man das sieht, gar nicht mehr nach so einem überraschenden Thema, also weil das so Gender und Videospiele ja so ein allgemein diskutiertes Thema ist, aber das hast du ja dann schon vor ein paar Jahren gemacht. Macht, ne?
Ja, 2010.
Okay, dann war das ja noch nicht ganz so, das ist auch schon eine Weile her.
Ja, also das war halt, also ich habe auch spezifisch darüber geschrieben, das war halt genau zu der Zeit, wo eben Nintendo diesen großen Schritt gemacht hat, dass sie halt ihre ganze Hardware und Software so dem weiblichen Markt mehr geöffnet haben. Es kam halt die Wii U und es kam halt der Nintendo DS und es wurde halt alles weg von Game Boy zu Nintendo DS und die ganze, auch einfach wie die Hardware aussah, wurde anders designt, eben genau um andere Zielgruppen anzusprechen. Und darüber habe ich halt geschrieben. Ich habe halt mich konzentriert eigentlich, also ich habe ein bisschen generell natürlich geschrieben und konzentriert habe ich mich halt auf DS-Spiele, also so Mobile-Spiele für so Tween-Mädchen, so 12 rum. Und habe dann darüber geschrieben, wie Mädchen versucht werden, also wie versucht wird, Mädchen anzusprechen.
Das klingt nach einem diffizilen Thema, weil einerseits, also erstmal, ich muss sagen, ich habe nie darüber nachgedacht, dass in Gameboy ja Boy drinsteckt. Das ist mir eben erst wie Schuppen von den Augen gefallen. Das klingt nach einem spannenden Thema, weil einerseits das erstmal gut klingt, dass sich der Markt öffnet, aber gleichzeitig das gendermäßig wieder sehr zugeschrieben ist auf bestimmte Rollen.
Ja, also es gibt halt, es gibt und gab halt verschiedene Strategien. Na, also du hast halt, es kam dann halt wieder diese ganzen, das nennt sich Pink Games auf dem Markt. Das gab's, also das war so ein kleines Revival, weil es ist halt auch so ein Trend aus den 90ern, dass man halt diese ganzen Pferdemädchenspiele macht im Prinzip. Ne? Halt man Make-up und Ponyreiten und halt alles, was halt stereotypisch jungen Mädchen zugeschrieben wird. Und das nannte sich halt Pink Games. Und davon gab es halt so ein kleines Revival. Es gab dann diese ganzen von Ubisoft, die hat halt diese große Imagine-Reihe gemacht. Dann gab es Imagine Babies, Imagine School Teacher und wo halt ganz, ganz viele stereotype Ideen reingebaut worden und das dann halt als Spiele speziell für Mädchen gemacht worden. Und eine andere Strategie ist es halt, eher klassische Spielkonzepte zu nehmen und die halt einfach so ein bisschen neu einzupacken. Ne? Das ist zum Beispiel Super Princess Peach, darüber habe ich auch geschrieben. Das ist halt, ist im Prinzip ein Mario-Spiel, das ist ein bisschen einfacher, also eine geringere Starthürde als klassische Mario-Spiele, aber ansonsten ist es halt genau dasselbe, aber mit Princess Peach und halt auch mit ganz vielen, also auch mit so diversen Stereotypen, stereotypisch weiblichen Dingen vollgepackt, um die Mädchen anzusprechen. Und dann hast du halt die Strategie, dass du halt einfach dein Spiel öffnest. Das machen zum Beispiel die Pokémon-Spiele immer mehr und mehr. Ich finde, bei Pokémon kann man es sehr gut beobachten, weil es halt immer wieder im Prinzip das gleiche Spiel rauskommt, mit ein paar Jahren Abstand. Und wenn du dir die ganz alten Pokémon-Spiele anguckst, dann ist es halt diese ganz, ganz klassische Coming-of-Age-Geschichte für kleine Jungs. Ne? Es kommt halt dieser kleine Junge, muss auf ein Abenteuer gehen und das Haus verlassen, wo seine Mutter auf ihn wartet und wird zum großen Helden und halt bekämpft Monster und sammelt Monster und so weiter und so fort. Und sie haben eigentlich mit jeder Iteration halt ein bisschen mehr Diversität reingebracht. Zuerst haben sie natürlich angefangen, dass sie halt auch weibliche Protagonistinnen haben, dass du halt dein Geschlecht wählen kannst. Und dann haben sie mehr und mehr andere weibliche Figuren reingebracht. Irgendwann war die Pokémon-Professorin auch endlich mal weiblich. Auf der Gameplay-Ebene haben sie halt angefangen, verschiedene Inhalte reinzubauen. Ne, dass du halt nicht immer nur den Kämpfen-Aspekt hast, sondern dass du halt auch diese Pokémon-Fashion-Show machen kannst. Und du kannst halt deinen Pokémon so Dinge geben, um ihre Cute- und Cool-Stats und keine Ahnung was alles hochzupushen. Und dann können sie an Contesten teilnehmen und die gewinnen und so. Ne, es ist halt auch ganz viele und du kannst denen irgendwie Frisuren machen und ich weiß nicht was. Halt ganz viele verschiedene Inhalte, die halt immer wieder reingefügt wurden. Ein paar wurden auch immer mal wieder rausgenommen und wieder reingebracht. Und was halt dazu führt, dass auch das Gameplay einfach diversifiziert ist. Und das ohne halt das ganz klar zu gendern. Ohne dass du sagst, ah, du bist der Mädchencharakter. Du interessierst dich doch bestimmt für die Fashion-Aspekte. Ne? Dass es halt einfach offen gelassen wird. Dass du halt auch als, wenn du als Junge anfängst, das Spiel zu spielen und du denkst, du wirst halt stereotypisch so ein bisschen beeinflusst, dass du denkst, ja, ich will natürlich nur Pokémon battlen, ich will den ganzen Kram nicht. Und dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo dir das im Spiel angeboten wird und du findest das halt super cool. Na, ohne dass das Spiel dir sagt, das ist aber nicht für dich. Und das ist halt ein super cooler Aspekt, dass du halt einfach versuchst, das Gameplay so ein bisschen zu öffnen und diverser zu machen, dass es halt verschiedene Leute ansprechen kann.
Also ich sehe das ähnlich, dass also man zuckt erstmal, wenn man hört, da gibt's jetzt eine Fashion-Show, weil das klingt eben so, na, das ist ja dann anscheinend was für die weibliche Zielgruppe zugeschriebenes. Aber wenn man das eben offen lässt für alle, dass die halt sagen, ich will eine Fashion-Show machen und die es halt nicht machen, die machen das dann nicht, dann ist es genau richtig. Genau. Mhm. Also wenn das einfach so dem persönlichen Geschmack irgendwie überlassen wird. War das irgendwie schwierig, das Thema reinzusetzen, weil das so, also gesellschaftlich ist das ja sehr umstritten. Ja, ich nehme an, wenn du jetzt sagen würdest, guckt mal, hier ist meine Bachelorarbeit auf Twitter, nehme ich an, brauchen wir nicht lange zu warten, bis so die üblichen Kommentare dazu kommen. War das im universitären Umfeld aber so ganz normales Thema oder musstest du dich dafür einsetzen?
Nein, das war kein Problem. Es war auch von den Prüfern, die ich hatte, wurde es halt auch sehr, sehr interessant befunden. Also vor allen Dingen, ich meine, im Bachelor hatte ich halt noch nicht diesen klaren Fokus auf Videospiele, den ich später hatte. Deswegen war das halt immer nur so Sache, wenn du dann mit Spielethemen ankamst, dass die Leute so waren, aha, das ist aber interessant, aber halt eigentlich selber keine akademische Expertise darin hatten. Also die hatten natürlich ein bisschen Ahnung, aber fanden das deswegen dann immer super interessant. Ich habe auch viele Hausarbeiten geschrieben über Comics, über Videospiele und es war halt immer so, oh wow, das ist ja super cool und interessant. Und dann haben sie sich immer gefreut, wenn sie was darüber gelernt haben. Der Nachteil ist natürlich, dass du dann halt keine so kein super spezifisches Feedback hast, weil die Leute halt selber nicht aus dem Feld kommen.
Ich kenne das Problem teilweise, weil ich habe mich auf während des Studiums, ich habe ja Medienkulturwissenschaft studiert, was so ein bisschen in deine Richtung geht, und habe halt früh angefangen, mich mit Programmiersprachen und sowas alles zu beschäftigen. Und da gibt es relativ wenige Leute aus dem akademischen Umfeld, die sich da wirklich mit auskennen. Irgendwann, also bei mir war das dann so, irgendwann habe ich dann so zwei, drei mittlerweile Professoren gefunden, die irgendwie tatsächlich da auch wirklich viel wissen, aber es ist nicht so viel, ne? Weil meistens hast du Leute, die eben sagen, wow, das ist ja total interessant, wenn ich zum Beispiel sage, ich beschäftige mich mit der Geschichte von Entwicklungsumgebungen, dass du dann fragen, was ist denn das? Und dann sagst du, ja, das ist die Software, mit der Software geschrieben, und sagst, wow, das ist sehr spannend. So.
Und da hört's gute Arbeit.
Aber, genau, da hört es dann aber auf.
Ja.
Da muss man sich dann wirklich Leute suchen, die da auch sich mit auskennen, weil man braucht ja auch dieses Feedback an der Stelle. Ich glaube aber, so Computerspiele in der Wissenschaft ist mittlerweile da gut angekommen, das Thema, oder?
Ja, also ich meine, wenn du Sachen zu Videospielen machen möchtest, in diesem Bachelor of Arts Bereich, Master of Arts, in diesem ganzen Arts Bereich, dann ist es halt immer so noch ein bisschen schwieriger, aber es kommt immer mehr. Also, ne, als ich dann meinen Master gesucht habe, hatte ich halt noch das Problem, halt irgendwas zu finden, was sich darauf spezialisiert, in dem Bereich, was halt nicht Science ist. Aber ich glaube, es kommt immer mehr und es kommen auch immer mehr Leute, die halt coole Kurse und coole Programme genau in der Richtung an.
Du wirst wahrscheinlich auch Herrn Klaus Piers kennen, oder? Der so bekannt ist für Computerspiele?
Nee, ich glaube, den kann ich tatsächlich nicht.
Interessant. Ich finde es so spannend, wie man so aneinander vorbei studieren kann und in so einer bestimmten Blase.
Ja, ich weiß nicht, mittlerweile bin ich auch wieder ein paar Jahre draus, deswegen, ich habe es auch nicht mehr.
Ich bin auch schon ein paar Jahrhunderte gefühlt mittlerweile draußen. Das ist aber gut, dass du sagst Master, weil da geht's ja interessant weiter. Du hast deinen Master gemacht. Ich habe mir den Stadtnamen aufgeschrieben. Ich versuche das jetzt auszusprechen. Jyväskylä. Und es war nicht ganz schlecht, oder?
Nein.
In Jyväskylä hast du deinen Master gemacht über digitale Kultur. Sag mir bitte nochmal kurz, wo ist Jyväskylä?
In Zentralfinnland. Mhm. Also es ist ungefähr, wenn du nach Helsinki fährst, was ja ganz im Süden von Finnland ist, dann fährst du einfach 300 Kilometer gerade nach oben und dann kommst du nach Jyväskylä.
Das ist lustig, wenn du Helsinki sagst, höre ich an deiner Aussprache, dass du dort schon länger warst, weil es nicht die deutsche Aussprache ist. Es ist ein ganz, ganz feiner Unterschied irgendwie. Also dort hast du digitale Kultur studiert, dann deinen Master gemacht. Was kannst du erstmal was zur Stadt sagen?
Jyväskylä ist eine relativ kleine Stadt, also ein bisschen mehr als 100.000 Einwohner. Damit ist es aber die siebtgrößte Stadt in Finnland. Und es ist halt genau an dem Ort, wo es halt aufhört. In Finnland ist es ja so, dass fast alle Leute im Süden und an den Küsten wohnen. Ne? Und je weiter du nach Norden kommst, umso spärlicher ist es besiedelt. Und es gibt noch ein paar größere Städte im Norden, aber ich finde, Jyväskylä ist so ein bisschen am Ende des Punktes, wo halt generell die Bevölkerungsdichte noch relativ hoch ist und alles, was da drüber ist, da fängt halt dann wirklich die absolute Pampa an. Und dementsprechend, weil es halt dann so ein bisschen in der Mitte von Finnland sitzt und drumherum ist halt nicht so viel. Es ist, obwohl es so eine kleine Stadt ist, ist es halt auch kulturell ganz, ganz interessant, dass da halt Sachen passieren und so.
Wie hast du dorthin gefunden?
Ich habe nach einem Master gesucht, der mir ermöglicht, das zu machen, was ich machen möchte. Und dann ist das als Ergebnis rausgekommen und es war kostenlos, da zu studieren, im Gegensatz zu den ganzen Programmen, zum Beispiel in der UK oder sonst wo. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann gehe ich halt nach Finnland. Und dann habe ich das gemacht.
Dann Jyväskylä. Hast du eine gute Entscheidung?
Ja, es war, also denke ich schon. Also es war total, also ich hatte davor auch nichts mit Finnland und irgendwas am Hut und ich dachte, ja gut, gehe ich da hin und lerne Finnisch. Und dann habe ich das gemacht und das ist echt schön. Also Finnland hat auch natürlich viele Probleme, gesellschaftlich genauso wie wir auch. Und aber generell fand ich es unglaublich angenehm, da zu wohnen und super nah an der Natur dran zu sein und so. Und das hat mir eigentlich generell total gut getan. Das Studium war auch gut so.
Ich finde das ja immer wirklich beeindruckend, wenn Menschen sagen, sie sind irgendwo hingegangen, um dann schnell die Sprache zu lernen, dann da was zu machen. Das ist für mich, ich könnte das nicht, ja. Ich bin da sprachlich einfach nicht der Richtige für. Deswegen, also hast du dann da auch auf Finnisch studiert?
Nee, das Studium war, also das Hauptstudium, was ich gemacht habe, war auf Englisch. Das war ein englisches Programm. Die haben halt diese verschiedenen internationalen Programme an jeder Universität und wo sie dann auch Leute aus anderen Ländern extra herholen. Pflicht war aber, dass man mindestens so ein bisschen Finnisch lernt. Ich habe das dann halt komplett im Prinzip alle Kurse gemacht, die sie da angeboten haben. Und und ich glaube, ich habe einmal einen Wanderkurs gemacht, der war auf Finnisch.
Ein Wanderkurs.
Das ist ja
gut. Also du kannst es dann schnell genug lernen oder konntest die Sprache schnell genug lernen, um dich gut zurechtzufinden?
Ja. Also ich bin halt zusammen mit meinem Freund da hochgezogen und wir sind halt direkt extra vorher hingezogen, um noch diesen Sommer Intensivkurs zu machen. Und dann hat man direkt so einen ganz guten Einstieg. Es dauert halt noch, die Einstiegshürde in Finnisch ist relativ hoch. Also viele Leute denken ja, dass es eine unglaublich schwere Sprache ist. Das ist nicht unbedingt so, aber es ist halt eine relativ hohe Einstiegshürde. Das heißt, du brauchst eine Weile, um halt wirklich kommunizieren zu können und vor allen Dingen, um so weit zu kommen, dass die Leute auch mit dir kommunizieren wollen, weil das ist halt so eine Sache. Die Finnen sind es halt generell auch nicht so gewohnt, dass Leute sie in ihrer eigenen Sprache aber mit Fehlern ansprechen. Und deswegen, wenn sie halt merken, dass du die Sprache noch nicht ganz beherrschst, dann wollen sie auch nicht in der Sprache mit dir reden, weil sie das merkwürdig finden, weil sie auch denken, es wäre höflicher zu wechseln. Und deswegen dauert es halt eine ganze Weile, bis du dahin kommst, dass die Leute nicht ständig die Sprache wechseln, wenn du sie anquatschst. Aber dann geht's.
Stimmt, also als, ich glaube, hier so in Deutschland ist man gewohnt, irgendwie in einer gebrochenen deutschen Sprache angesprochen zu werden.
Genau, also auf jeden Fall mehr als in Finnland. Und ich meine zum Beispiel, im englischsprachigen Raum ist das ja kein Ding, da hast du ja auch keine Ausweichsprache. Und
lass uns Chinesisch reden.
Ja.
wobei ich kenne das auch, dass manchmal Leute mich Deutsch ansprechen, dann frage ich sie, ob sie lieber Englisch reden wollen. Wobei ich dann auch genau darüber nachdenke, ob das nicht eigentlich unhöflich ist, weil die sich ja gerade eigentlich Mühe geben. Aber ich denke dann auch, vielleicht ist es ja höflicher von mir aus, denen zu sagen, lass uns auch Englisch reden. Und dann
wenn du es anbietest, ist es halt immer ganz nett, ne? Wenn du halt einfach wechselst, ist es ein bisschen blöd. Und selbst wenn du es anbietest, ich meine, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, weil manchmal ist es halt so ein Druck, weil du halt selber weißt, ja, dann wäre es einfacher und dann wird dir das halt angeboten, dann bist du so, ja, na gut. Und eigentlich wolltest du aber lieber probieren, das mal zu schaffen, in der Fremdsprache zu reden.
Ich sollte das nicht mehr machen, einfach wenn jemand mich auf Deutsch anredet, dann wurstel ich mich dann auch auf Deutsch durch. Irgendwie.
Das, ja, ich meine, die können ja auch selber fragen, ob du eine
Antwort. Stimmt, genau, sie könnten ja auch selber fragen, ob, und zumal in Deutschland das ja nicht sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand Englisch redet. Du hast deine Masterarbeit, ach ja genau, du hast deine Masterarbeit geschrieben über narrative Strukturen in Videospielen. Mhm. Jetzt klingt das so, als wärst du bei deinem Thema angekommen. Erklär doch mal, worüber du da geschrieben hast.
Ich habe eigentlich ganz spezifisch über Left 4 Dead geschrieben. Das ist so ein Zombiespiel. Und
ich glaube, ganz viele beschließen gerade jetzt einen Master zu machen, ja.
Ich habe halt weil halt es wurde eine ganze Weile, es war sehr, sehr viel über Narrative in Videospielen geredet, von wegen, wie Erzählstrukturen funktionieren können. Dann wurden immer wieder irgendwelche verschiedenen Erzählstrukturen dargelegt und so kann das Spiel erzählen und so kann das Spiel erzählen. Und was ich machen wollte, war halt einfach ein Spiel zu nehmen und sagen, es gibt ganz viele verschiedene Methoden zu erzählen und wie kommen die eigentlich im Spiel dann zusammen, um Ganzes zu bilden. Ne? Und hab dann halt auch diese ganzen klassischen audiovisuellen Erzählstrukturen, die man auch aus Filmen hat und Textstrukturen und dann halt Erzählstrukturen, die halt dem Spiel eigen sind. Zum Beispiel emergente Strukturen, dass halt bestimmte Sachen einfach im Code sind und sich dann ergeben, je nachdem, wie der Spieler darauf einwirkt und so weiter und so fort. Und ich wollte halt einfach mal alles zusammenbringen und halt sagen, so sieht das dann aus im Großen und Ganzen, anstatt halt immer nur einfach eine Möglichkeit irgendwie eine Narrative aufzubauen im Spiel zu erläutern und es halt so mehr oder weniger theoretisch abzuhandeln. Ich wollte halt sagen, so funktioniert das, wenn man alles zusammentut und so interagieren diese verschiedenen Erzählelemente miteinander im Spiel.
Ich benutze auch sehr, sehr gerne den Begriff Narrativ. Und wenn ich ehrlich bin, wenn mich jemand fragen würde, was das ist, würde ich straucheln, das zu erklären. Kannst du das erklären?
Es ist eigentlich, Narrative ist halt die Art und Weise, wie erzählt wird. Es gibt halt den Plot, die Story, das ist der Inhalt und die Narrative ist halt eigentlich die Art und Weise, wie es erzählt wird.
Okay.
Also Erzählstruktur. Mhm.
Und kannst du mal aus dem Spiel nochmal konkrete Beispiele nennen für Narrativ, also Ausprägungen?
Also erstmal ist es ein Horrorspiel und darum ging es halt auch ganz viel, wie wird Horror dargestellt in dem Spiel. Und es hat halt diese ganzen klassischen Elemente, die du auch in Filmen hast. Zum Beispiel, es wird halt eine Stimmung erzeugt über den Ton. Na, das ist halt auch ein Beispiel. Du hast halt gruselige Musik, dunkle Settings und es wird halt das Spiel spielt auch ganz offensichtlich halt mit verschiedenen Horrorspiel-Klischees. Es hat die ganzen klassischen Sets, so ein Vergnügungspark, einen kaputter. Halt diese ganzen klassischen Ideen, Krankenhaus und so. Ganzen klassischen Sets, ja, die dann damit halt wieder hervorgerufen wurden. Und im Level-Design wird halt genau dann diese Elemente rausgebaut, die du halt auch immer wieder in Filmen siehst. Und dann gibt's natürlich dieser ganze halt Dialoge, das, was halt tatsächlich auch im Spiel gesagt wird, das, was geskriptet wird, Anfangssequenz, Endsequenz. Und dazwischen gibt es aber halt Erzählstrukturen, die das Spiel so ein bisschen selber vorgibt. Und zwar gibt es in dem Spiel diesen Director. Das ist ein Algorithmus, der halt guckt, wie die Spieler drauf sind. Und versucht halt so einen natürlichen Rhythmus im Spiel zu erschaffen, weil die Zombies greifen dich halt immer in so Wellen an. Und es versucht halt immer so eine kleine Ruhephase zu bauen und dann wieder aufzubauen und so halt so eine Art Stimmung zu erschaffen. Und das ist halt zum Beispiel auch ein Beispiel von wegen wie.
Geht's um Stimmung oder um Frustrationsmanagement?
Beides auch. Also, aber es geht auch um Stimmung. Es geht halt ganz klar, weil du hast halt dann diese unheimliche Ruhe. Na, du hast halt diese kurze Ruhepause und du weißt halt genau, es geht bald wieder los. Und das ist halt auch, das soll dich halt auch in dieses Gefühl, also emotional mit diesen Überlebenden in dieser Zombie-Apokalypse an die halt ranbinden, dass du halt selber auch das Gefühl hast, so, oh, das ist die Ruhe vor dem Sturm und puh, kurze Verschnaufpause, aber gleich wird's wieder ganz schlimm.
Wie schreibt man über so ein Thema? Muss man das multimedial aufbereiten oder hast du wirklich so Text mit Screenshots gemacht?
Text mit Screenshots, ja. Also ich habe auch ein paar Präsentationen gemacht, da habe ich halt auch vorgespielt, beziehungsweise spielen lassen, damit ich vernünftig reden kann. Und
hast du niemand dazu gespielt und du hast dazu geredet?
Ja, genau. Also ich habe halt überlegt, selbst zu spielen, dann habe ich gedacht, wenn ich selber spiele, dann kriege ich nichts auf die Reihe. Also dann sitze ich da und spiele. Und aber die Arbeit selber ist halt Text mit Screenshots und dann wird halt alles beschrieben.
Ich habe jetzt nach der Stimmung gefragt, weil ich hatte mal irgendwie mit jemand von unserem Startup mich unterhalten, der erzählte, dass sie gerade eine Software für, ich glaube, iOS und Android entwickeln, wo sie der Meinung sind, anhand von Dingen, die du mit dem Telefon tust, deine Stimmung erkennen zu können. Also so wie der das erklärt hat, klang das nicht ganz unplausibel. Also so wie du die Geschwindigkeit, mit der du dein Telefon hochnimmst, die Geschwindigkeit, mit der du tippst und so, das sind, trifft alles Aussagen darüber, wie du wahrscheinlich gerade drauf bist. Klar, ne, wenn du aggressiv bist, dann wirbelst du vielleicht drum. Und die haben halt immer große Anfragen aus der Computerspielindustrie. Also weil das natürlich für die interessant ist, weil die, deswegen habe ich dieses Wort verwendet, halt so ein Frustrationsmanagement immer machen, weil die Kunst ja ist, das Spiel so zu machen, dass du noch weiterspielen willst, ein bisschen frustriert bist, aber nicht zu dolle irgendwie.
Ja,
ne? So.
Ja, also gerade bei Horrorspielen ist es halt auch ganz interessant, weil du willst ja, dass die Leute Angst haben. Na, und das ist halt unglaublich schwierig. Du willst ja, dass die Leute Panik haben und Angst haben und denken so, oh mein Gott, was passiert gleich und ich habe solche Angst. Und es gab auch Experimente, die da gemacht wurden, wo man halt die Leute dann an Sensoren angeschlossen hat und dann zu messen halt, wie schwitzig sind die Hände und so weiter, um das halt dann damit auch fein einzustellen. Und das finde ich halt auch ganz witzig. Und dann kannst du im Prinzip halt auch einen Algorithmus machen, der darauf reagiert. Der halt merkt so, oh, du bist gerade ganz, 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 ganz panisch. Ich lass mal ein bisschen nach. Und du bist gerade, halt, ich habe gerade das, wenn der Algorithmus denkt, du bist gerade in Kontrolle der Situation und fühlst dich wohl, dann wird halt nochmal ein bisschen aufgedreht.
Ich habe so ein traumatisches Spielerlebnis, ja. Wenn man das so nennen will. Ich weiß nicht, das muss wirklich nach PlayStation 2 oder so gewesen sein, vor vielen, vielen Jahren. Silent Hill, ganz am Anfang war das Spiel und da klopfte immer was. Und das waren diese Game-Controller, die auch schon so vibrieren konnten. Und man hörte immer so ein Klopfgeräusch und der vibrierte immer so in meiner Hand. Und du wusstest, irgendwas klopft da. Und dann, glaube ich, brach plötzlich neben dir, weiß ich nicht, so Zombiehunde oder so durch so eine Fensterscheibe und das Ding vibrierte in deiner Hand und ich habe mich zu Tode erschrocken. Aber du wusstest vorher schon, dass was passiert, weil es klopft, ne? Weil du hattest halt so in der Hand dieses Gefühl. Ich habe das Spiel weggelegt. Ich habe es nie wieder gespielt, dieses Spiel, weil es war einfach zu viel für mich. Aber da ist mir aufgefallen und damals, wie war die Grafik damals? Ja, also heute würde man so ein bisschen drüber lächeln. Aber wie unglaublich krass du so Geschichten erzählen kannst, ja, und den man so packen kannst. Aber das ist natürlich spannend, ja, dass du sagst, du willst Leute erschrecken, ne? Das ist auch ein interessanter Job.
Ja.
Ist das ein Lieblingsgenre von dir, so Horror?
Nicht unbedingt. Nee? Also ich mag es. Ich setze mich auch damit auseinander und also gerade auch zur Masterarbeit habe ich mich halt super viel damit auseinandergesetzt. Aber ich habe eigentlich sehr weit fächerndes Interessengebiet, was so Genres angeht.
Ich glaube, als letztes aus dem Horrorgenre habe ich ein Spiel gespielt, das hieß Sir, You're Being Hunted.
Oh, davon habe ich gehört, ich habe es nicht gespielt.
Das war ziemlich abgefahren. Da bist du auf so einer, irgendwie bist du auf einer Insel und wirst so von Robotern gejagt. Das klingt erstmal nicht so spektakulär, aber die schaffen das auch sehr gut. Du hast so ganz wenig Ressourcen, das ist so eins dieser Survival-Spiele, dir fehlt einfach alles und die Ressourcen sind ganz knapp und du musst irgendwas zusammenbauen, um irgendwie zu flüchten und du musst eigentlich die ganze Zeit dich sehr, sehr unauffällig verhalten so.
Ja.
Und versuchst die ganze Zeit den aus dem Weg zu gehen und das Spiel schafft es, dass du dich halt ganz lange sicher fühlst, läufst da irgendwie so wie blöd durch die Gegend oder merkst du plötzlich so jetzt also du kannst es halt nicht überleben zu kämpfen, das klappt, schaffst du wahrscheinlich nicht. Und mit mir ist das immer zu viel Stress. Also ich leg das dann einfach, mein Stresslevel ist dann tatsächlich zu hoch und mein Frustrationslevel, ich schaffe das so mal so 2 Stunden zu spielen oder so, weil ich gucke mir sowas sehr gerne an, so als Geschichte. Ich habe mir auch mal dieses DZ angeguckt.
DayZ,
genau.
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Arten, das auszusprechen. Ne, genau. Eine Freundin von mir schreibt gerade ihre Bachelorarbeit über DayZ.
Kennst du schon ihre Hauptthese?
Ja, nee, es geht auch um spielergenerierte narrative, spielergenerierte Inhalte, weil das Hauptspiel DayZ ist ja ein Early Access Titel und deswegen das bedeutet, dass halt Spieler das Spiel in die Hand bekommen, bevor es eigentlich fertig ist. Und dann haben halt ganz viele Inhalte natürlich noch gefehlt. Und dann haben halt Spieler sind dann in dieser Welt gelandet und haben sich überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und dadurch haben sich dann verschiedene Spielstile entwickelt, einfach mit dieser noch relativ leeren Welt, die noch nicht alle Inhalte hat, dass sie halt versucht haben, sich gegenseitig irgendwie als Spielinhalt zu machen. Und dann gibt's halt Leute, die anderen Leuten, die Anfängern immer helfen. Und dann gibt es Leute, die halt, die meisten bringen sich natürlich einfach irgendwie gegenseitig um. Und dann gibt es halt immer wieder Leute, die irgendwas Verrücktes machen. Zum Beispiel, es gibt Leute, die haben irgendwann einfach am Straßenrand einen Shop aufgemacht und dann halt irgendwelche Sachen, die sie gesammelt haben, an andere Leute verschenkt. Mhm. Und solche Späße. Und das erforscht sie dann halt ein bisschen, wie das, wie halt dann so ein relativ leerer Raum, diese noch relativ leere Welt dann von Spielern befüllt wird.
DayZ ist auch so ein, kann man auch sagen, ist ein Zombie-Survival-Spiel, ne? Mhm, wo man eigentlich versucht man nur zu überleben die ganze Zeit und das wird einem relativ schwierig gemacht. Ich glaube, sehr ähnlich zu dem Sir, You're Being Hunted. Ich glaube, noch stressiger. Gibt's noch was zu Finnland zu sagen? Ich überlege gerade. Also für mich ist ja Finnland und Schweden sind immer so Länder, mit denen man so ein bisschen genervt wird, dass da alles immer viel besser ist. Ja? Weiß ich nicht, das mit der Arbeit ist besser und da wird man besser bezahlt und so. Hast du dich denn da besser gefühlt in Finnland?
Ja, also das ist so eine Sache. Also generell muss ich sagen, ich habe mich da besser gefühlt, aber ich glaube, ich habe ja studiert, das hatte dann nichts damit zu tun, wie ich bezahlt wurde. Was ich generell sehr gerne mochte, einfach an der Gesellschaft, ist, dass man sich nicht so sehr auf die Nerven geht. Ne? Also das, es ist ja typisch deutsch, dass du versuchst, anderen Leuten zu erzählen, wie sie irgendwas machen sollen. Ne? Also ich meine, wenn du draußen auf der Straße halt irgendwie mit dem Fahrrad auf dem Fußgängerweg fährst, dann kommen natürlich direkt irgendwie 5 Leute, die dir sagen, dass sie das nicht gut finden oder so. Ne? Also es kommen halt immer Leute, die Meinungen zu dir haben. Und das ist halt etwas, das in Finnland auch einfach verpönt ist. Du sprichst nicht fremde Leute an. Und dadurch, die haben natürlich dann alle Meinungen über dich, aber sie behalten sie für sich. Und dadurch hast du halt einfach so viel mehr Ruhe und Freiraum gefühlt. Ne? Also, aber diese Vorstellung, dass halt alles total super ist und alle sind happy, das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Ich meine, zum Beispiel, Finnland ist halt eine sehr homogene Gesellschaft. Ne? Du hast halt super wenige Einwanderer im Prinzip und dadurch hast du auch große Probleme eben genau in dem Bereich, weil die Leute sich nicht vorstellen können, was du da eigentlich willst. Und auch, weil viele Leute dann auch gar nicht wissen, wie tief Rassismus und Fremdenfeindlichkeit sitzen, ne? Weil du siehst es ja nicht. Du siehst ja die anderen Leute nicht, wie sie ja umgehen mit irgendwelchen Leuten, die eine andere Hautfarbe haben oder nicht die Sprache sprechen. Und dadurch hast du dann auch super wenig Unterstützung, ne? Wenn dir mal irgendwas passiert, weil die Leute sich nicht vorstellen können, dass das ein Problem ist. Und es ist halt tatsächlich so, dass wenn du nicht weiß bist, du total riesige Hürden hast, irgendwo eingestellt zu werden, ne? Also selbst wenn du finnisch bist. Aber du, deine Eltern kommen halt irgendwo anders her und dann hast du halt Pech gehabt. Das ist super krass. Also es gab in den 90ern, glaube ich, gab es eine relativ große Flüchtlingswelle, also relativ von Somalis. Und die Kinder dieser ehemaligen Flüchtlinge, die sind halt jetzt alle dann in Finnland aufgewachsen und groß geworden und haben halt jetzt große Probleme, weil sie sind halt eigentlich finnisch, aber sie werden halt überall behandelt wie Ausländer. Und das ist relativ krass.
Was ist denn so deine Lieblingserinnerung an Finnland? Hast du irgendeine Situation oder so, oder der du so Finnland zusammenfasst?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich ein großer Fan der Winter. Es ist schön kalt und es ist die ganze Zeit Schnee und es ist halt einfach dann, es ist so schön still, weißt du, weil der Schnee halt die ganze Zeit über auf dem Land liegen bleibt und nicht wegschmilzt und deswegen die ganze Zeit diesen schönen Soundpuffer hast und du hast halt diese wunderschöne Stille und dann hast du halt irgendwann dann 70 Zentimeter Schnee da liegen und wenn es dann warm wird, dann fängt das halt ganz langsam an zu schmelzen und ich weiß noch, irgendwann gab's Ostern, was relativ spät im April war, irgendwie 20. April und es war unglaublich warm. Also so eine richtige Hitzewelle, es war irgendwie 20 Grad und wir lagen am See und der See war halt noch gefroren. Und dann kam halt die ganze kalte Luft vom Eis nach oben und es ist halt so, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich das Schönste an Finnland ist einfach die Natur und dass du halt die ganze Zeit, dass du halt wirklich diese krass unterschiedlichen Jahreszeiten hast, dass du im Winter auf dem See spazieren gehen kannst, der gefroren ist und im Sommer kannst du, also im Spätsommer kannst du Blaubeeren sammeln im Wald und alles. Es ist halt einfach, du bist halt so dicht da dran irgendwie. Und hier ist es halt, du sitzt in Berlin und du musst halt erstmal 2 Stunden rausfahren, um irgendwie die Natur überhaupt zu finden.
Sieht man in Finnland nicht auch diese Polarlichter?
Das ist ganz witzig, weil wir sind nach Lappland gefahren mit so einer Studienreisegruppe, was auch immer. Und dann gab es da irgendwann Polarlichter, aber die sind halt nicht so wirklich hell und groß geworden, bis wir zu müde waren, schlafen zu gehen. Natürlich, genau als wir reingegangen sind, waren sie dann ganz toll. Und meistens sieht man die halt wirklich nur in Nordfinnland und in Lappland. Also je weiter oben du kommst, umso besser. Und dann waren wir danach, als wir wieder, also ich glaube 2 Monate oder so danach, dann waren wir in Finnland, dann waren wir wieder in Jyväskylä und plötzlich, wir waren mit dem Fahrrad unterwegs, es war irgendwie März oder so, und wir waren mit dem Fahrrad unterwegs, um Freunde abzuholen vom Bahnhof, und plötzlich ist halt der ganze Himmel grün. Und wir sind halt extra nach Lappland gefahren und haben es halt nicht so toll gesehen, wie wir einfach zufällig mal eben draußen waren, um Leute vom Bahnhof abzuholen.
Ich kenne eigentlich immer nur so total gefotoshoppte Aufnahmen davon oder so im Film. Da sieht das immer so waberig aus. Ist das so waberig oder ist das einfach nur grün?
Nee, es kommt drauf an. Also manchmal, wenn das halt weit streut, dann hast du halt wirklich einfach so ein bisschen grüne Fläche. Aber meistens hast du halt wirklich diese Schleifen von Farbe, die dann da so lang tanzen. Und es ist nicht alles grün, es gibt halt auch lila und pink und alle möglichen Farben.
Ich bin wirklich schwer neidisch. Das möchte ich auch wirklich, also es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sagt, das möchte ich wirklich in meinem Leben noch erlebt haben. Und Das steht ganz, ganz weit oben auf der Liste.
Ja, ich habe so alle möglichen schönen Sachen von der Bucketliste abgehakt. Ja, Polarlichter sehen, Rentierschlitten reiten, bei minus 30 Grad in ein Eisloch springen.
Echt?
Ja.
Ja, und überleben.
Ja, ja. Wir hatten auch so einen, als wir oben in Lappland waren, hatten wir halt so einen tollen Survival-Tag. Da war es Gott sei Dank nur minus 20, das ging noch. Und wir mussten halt auf Schneeschuhen durch den Wald stapfen und es war so Geocaching und mussten dann auf Schneeschuhen durch den Wald latschen und uns orientieren und dann irgendwie Langlauf, Ski und Feuer machen und hier fischen mit diesem Eisbohrer habe ich auch gemacht, den du halt so nimmst, ist also eine Riesenstange und du bohrst sie so in die Eisoberfläche und dann
so ein Loch rein.
Ja, es dauert so lange, es ist so. Oh, und wir sind auch mit einem Pferde, also wir haben in dieses Eis gebohrt und am selben Tag sind wir irgendwie mit einem Pferdeschlitten über den See gedonnert. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich keinerlei Sorgen, dass da irgendwas einbrechen konnte, nachdem ich gesehen habe, wie lange wir durch dieses Eis bohren mussten, bis wir da irgendwann mal durchkommen.
Ich habe noch ganz viele Themen, über die ich mit dir reden, weil wir werden nicht alles schaffen. Du hast noch so ganz im Nebensatz geschrieben, dass du ehrenamtlich Spiele für die USK sich gesichtet hast oder das noch tust.
Ja, also theoretisch könnte ich noch, aber ich habe mittlerweile tatsächlich echt keine Zeit mehr. Also ich habe das ganz am Anfang gemacht, als ich halt angefangen habe, freiberuflich zu arbeiten und als da noch nicht so viel dabei rumgekommen ist. Und mittlerweile habe ich tatsächlich fast keine Zeit mehr dafür.
USK ist sozusagen die FSK für Computerspiele.
Genau.
Und wie funktioniert denn das, ein Spiel zu sichten dafür?
Also das funktioniert folgenderweise. Man bekommt halt die Spiele zugeschickt, also die USK bekommt die Spiele zugeschickt und dann wird halt ein Gremium festgesetzt, wo sie sich halt dann darüber beraten, welche Altersfreigabe das Spiel bekommt. Aber weil es halt einfach nicht realistisch ist, dass alle Sachverständigen, die über diese Spiele entscheiden, in der Lage sind, das Spiel komplett durchzuspielen und völlig zu erfassen, hast du halt einen Sichter oder eine Sichterin, die das Spiel halt im Vorfeld durchspielt und guckt, was da für Inhalte drin sind und die relevanten, also je nach Altersfreigabe, die dafür vorgesehen ist, halt die relevantesten Inhalte dann präsentiert.
Also interessant ist das Stichwort durchspielt. Ja? Du guckst sozusagen, du installierst nicht nur ein Spiel und guckst mal so auf Look and Feel, sondern du musst es wirklich von vorne, ich meine, manche Spiele kannst du nicht durchspielen, ne? Aber du musst es zu so einem Stadium bringen, dass man sagt, ich habe das einmal durchgespielt.
Du musst halt alle Inhalte erfasst haben, weil es kann halt immer sein, dass sich dann noch irgendein Easter Egg irgendwo verbirgt.
Aber das kannst du ja nicht garantieren, dass du irgendwelche Easter Eggs oder so nicht gefunden
hast. Ja, also ich meine, man hat dann natürlich dann auch den Kontakt zu den Publishern über die USK und Aber im Prinzip spielst du das Spiel halt einmal durch. Du musst, die sollen dir halt auch selber Bescheid sagen, wenn da noch irgendwelche Szenen drin sind, die irgendwie problematisch sind, die halt nur schwer zu unlocken sind. Das heißt, meistens bekommst du auch mitgeteilt direkt in, du kriegst halt so ein Sheet, so ein Papier, wo halt alles draufsteht, die ganzen Daten zu dem Spiel, und dann hast du halt oft nochmal so ein paar Bugfixes und Cheats, womit du besser durchkommst, und oft hast du dann auch noch so ein kleines Assessment von den Leuten selber, die halt sagen, ja, oh, dieses Level mit den Sexworkerinnen, das solltet ihr euch vielleicht angucken, das wird bestimmt relevant und so. Ne? Also die wollen ja auch selber mitteilen, was sie da drin haben.
Das wollte ich fragen. Das heißt, das ist nicht so, dass die USK kauft sich die Spiele irgendwo und testet das dann und sagt dann so, das ist erst ab 18 freigegeben, sondern da gibt es schon so einen kollegialen Kontakt, dass man versucht, das gut über die Bühne zu bringen.
Ja, es heißt ja Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle.
Selbstkontrolle.
Genau, die wollen das ja selber. Dass das eben, weil die Gesetzlage so ist, dass du die Spiele brauchen ja die Freigaben. Deswegen.
Ich dachte immer, es heißt unabhängige Selbstkontrolle, lustigerweise. Hast du das irgendwie reflektiert? Also das ist ja auch irgendwie eine merkwürdige Tätigkeit, ne? Spiele auf Altersstufen durchzuspielen?
Meistens geben sie halt vorher an, welche Altersstufe sie sich eigentlich wünschen, und dann guckst du halt und überlegst halt. Und am Anfang, wenn du noch nicht viele von diesen Gremien durchgemacht hast, weißt du natürlich auch noch nicht, sieht das denn aus wie eine 12 oder eine 6 oder eine 18? Und spielst halt einfach und notierst dir alles, was halt irgendwie interessant oder relevant wäre. Aber wenn du halt mehrere von den Gremien durchgemacht hast, dann spielst du das halt auch schon und denkst schon, ja, das ist eine 12, kein Problem.
Was heißt mehrere von den Gremien?
Jedes Spiel kommt halt, wird halt dann von der Sachverständigen bewertet. Das heißt, du darfst zuerst das Spiel sichten und komplett erfassen, dann schreibst du einen Bericht und dann setzt du dich halt in diese Prüfungssitzung. Das sind dann einfach Sitzungen. Und
okay, ich dachte, es gibt für verschiedene Altersstufen Gremien oder so, also ein Gremium sozusagen eine Sitzung zu einem bestimmten Spiel. Okay, verstehe. Also, okay. Ich finde es insofern interessant, als dass es gibt ja immer so ein bisschen so Empörung auch über USK-Einstufungen und das sei alles viel zu hart und oder zu lasch. Also das ist ja, wird gerne darüber diskutiert, ob jetzt ein Spiel an unter 18-Jährige verkauft werden darf oder nicht. Und da musst du ja auch schon selber mit der Meinung ja erstmal reingehen, dass es wichtig ist, diese Einstufung zu machen.
Ja, also ich denke tatsächlich, ich meine, über die letztendlichen Entscheidungen kann man diskutieren und so, ne, das ist klar. Und die Frage, die Tatsache, dass es in Deutschland halt auch noch über keine Freigabe hinweg Entscheidungen gibt, dass du halt Spiele indizieren kannst, das ist halt noch eine andere Sache. Oder dass sie halt kein Kennzeichen erhalten und dadurch indiziert werden können. Das ist nochmal ein ganz anderer Themenkomplex, aber ich denke grundsätzlich, dass Altersfreigaben für Spiele erteilt werden, finde ich halt schon relevant. Vor allen Dingen, weil es ja immer noch das Elternrecht gibt. Das heißt, du kannst ja als Elternteil kannst du ja ein Spiel kaufen, was ab 12, eine Freigabe ab 12 hast und deinen Kindern geben, obwohl sie noch nicht 12 sind. Das steht dir ja frei. Ne? Es geht ja darum, dass du in der Lage bist, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ne? Und ich denke, das ist halt schon wichtig, weil wenn du halt dann irgendwie vierjährige Kinder hast, die super schnell gereizt sind und dann irgendein Spiel bekommen, wo die ganze Zeit geballert wird, das ist halt auch nicht toll.
Ich finde das ein spannendes Thema. Ich habe auch schon öfters drüber nachgedacht, zumal wenn man dann selber Kinder hat, aber auch selber schon aus der Generation stammt, die mit Computerspielen zu tun hatte, dann ne, hat man so beide Perspektiven irgendwie.
Ja, meine Eltern haben tatsächlich versucht, also früher war das ja tatsächlich nur eine Empfehlung und mittlerweile hat es ja noch diesen Aspekt, dass du es halt nicht verkaufen darfst im Einzelhandel. Ne? Es ist halt für den Einzelhandel bindend. Als ich klein war, war das noch nur eine Empfehlung und meine Eltern haben tatsächlich auch versucht, sich daran zu halten. Das heißt, sie haben wir hatten Warcraft, das erste Warcraft, und es war großartig. Und mein Bruder war halt in dem Alter, dass er es eigentlich spielen durfte. Meine Schwester war noch ein bisschen jünger, hat es dann aber trotzdem spielen dürfen. Und ich war irgendwie halb so alt. Ne? Also es war ab 12 freigegeben und ich war 6. Und ich war so, ich will das. Und ich durfte es am Anfang nicht spielen und habe mich halt immer da reingesetzt. und zugeguckt. Und irgendwann dachten meine Eltern so, ja gut, weißt du, das ist jetzt auch egal. Und
das ist das Typische, das dritte Kind. Das läuft einfach nicht.
Ja, genau. Also, aber sie haben sich halt ein bisschen damit auseinandergesetzt und halt, dann haben sie halt entschieden, ja, okay, ich darf das spielen, aber dann haben sie es mir halt auch beigebracht. Na, also sie haben sich zusammen mit mir hingesetzt und halt geguckt, dass das halt dass mich das halt nicht irgendwie total überfordert oder so. Und dann war noch die Sache, dass dann das zweite Warcraft hatte dann plötzlich eine andere Altersfreigabe, ne, die dann halt höher war. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass darüber tatsächlich diskutiert wurde, dass dann meine Mutter so war, ja, warum ist das denn jetzt höher, wenn es jetzt ab 16 ist und so. Und dann hat mein Bruder ihr das, glaube ich, auch irgendwie vorgespielt und gezeigt und halt gesagt, ja, guck mal, das sind jetzt nur hier diese Bluttexturen anders und dieses und jenes. Und es ist eigentlich, das Grundspiel ist halt das gleiche. Und dann darauf wurde halt entschieden, so, ja, das darf ich auch spielen.
Das klingt ja genau nach dem, wie man es machen sollte. Ne? Ja. Also darüber kommunizieren und es ist ja auch wenn man als Kind will man ja viel, man will ja trotzdem nicht schlecht schlafen. Und wenn man da so eine gemeinsame, wie hast du es schön gesagt, informierte Entscheidung trifft, dann ist das ja genau der richtige Ansatz.
Ja, und ich denke halt grundsätzlich sind halt Altersfreigaben dafür halt auch sehr wichtig, einfach, dass du grundsätzlich überhaupt einordnen kannst, was für eine Art Spiel ist das und was kann ich dann darin erwarten. Weil sonst hast du halt ein Spiel, gerade auch zum Beispiel, wenn du irgendwie so JRPGs hast, wo du dann vielleicht als nicht eingeweihtes Elternteil nur niedliche, süße, kleine Mädchen in Röckchen siehst und denkst, ach, das ist doch bestimmt ein kinderfreundliches Spiel. Und dann japanische Rollenspiele.
Ach, und die sind mal sehr sexbezogen.
Nicht immer, aber kann halt leicht passieren, ne? Und das sieht dann halt von außen total jugendaffin aus und du denkst dir so, ja, ach, das wird doch sicher kein Problem sein. Und dann hast du dann halt irgendwann komische Unterwäschenszenen und ich weiß nicht was, oder es wird halt plötzlich ganz, ganz blutig. Und das kannst du halt nicht, das kannst du halt oft schon so ein bisschen vorhersehen, aber nicht immer. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz nett, dass man das grundsätzlich macht. Ich meine, man kann halt über die Umsetzung kann man immer diskutieren und ich finde auch, da gibt es zu diskutieren und auch über Entscheidungen kann man diskutieren, aber ich finde so grundsätzlich, würde jetzt nicht sagen, auf keinen Fall irgendwas mit irgendwelchen Kennzeichen versehen.
Ich muss noch über ein ganz anderes Thema mit dir reden, weil wir haben jetzt ganz lange über Computerspiele geredet, was toll ist. Ich glaube, es war mein längste Computerspielgespräch bisher. Ich rede jetzt zum Ende hin ja immer gerne über Fernsehserien. Das bietet sich mit dir besonders an, weil du einen Fernsehserien-Podcast hast. Können wir einen Fernsehserien-Podcast nennen?
Ja, ja.
Eigentlich schon. Genau, du machst mit der Autofokus zusammen den Rewatch. Wie heißt der? Rewatch-Cast? Nee, Rewatch-Podcast? Wie ist der genaue Name? Ah, du weißt es selber nicht. Rewatchcast. Also Autofokus war ja auch schon zweimal hier. Und ihr habt, wann waren das, vor 2-3 Jahren angefangen, Voyager zusammen zu gucken, ne?
Vor 2, ich weiß es.
Oder nicht zusammen zu gucken und habt einen Podcast gemacht, wo ihr pro Podcast-Episode eine Staffel Voyager besprochen hat.
Genau.
Ich war natürlich empört, weil das ja ausgerechnet mit Voyager angefangen hat. Ja, mit Voyager. Aber darüber habe ich schon mit Autofokus diskutiert. Ich fand es aber wirklich eine tolle Formatidee. Ich glaube, das Feedback war auch ziemlich gut, oder? So zu der Idee. Und ihr habt jetzt, macht ihr sozusagen die zweite Staffel von eurem Podcast über Deep Space Nine. Perfekt, ja.
Ja, genau. Es gab halt sehr, sehr viele Leute, die, also du bist mit deiner Meinung auch überhaupt nicht alleine. Es gab halt sehr, sehr viele Leute, die sagen, ja, aber mach doch bitte Deep Space Nine. Warum macht ihr Voyager? Macht Deep Space Nine. Und ich meine, wir haben Voyager gemacht. Das war halt ein Zufall, einfach weil ich beschlossen habe, mir das nochmal anzusehen. Vor allen Dingen, weil mein Freund das nicht gesehen hat. Und für mich war das halt auch in Kinderzeiten halt eine unglaublich wichtige und formative Serie. Und dann habe ich halt beschlossen, das mit ihm noch mal zu gucken und ihm das halt zu zeigen. Und davon war Autofokus inspiriert und hat auch geguckt. Und dann haben wir halt den Podcast gemacht. Und ich denke, wir werden uns vielleicht auch nicht ewig auf Star Trek festnageln, sondern auch irgendwie in zukünftigen Staffeln vielleicht ganz andere Serien nochmal gucken.
Ja, ich muss immer öfters an euch denken, weil ich gucke im Moment auch gern ältere Serien, die schon lange abgeschlossen sind, nochmal durch. Also ich habe jetzt gerade Buffy fast durch, was auch ein guter Kandidat ist. Da gibt es ja einiges dazu zu sagen. Aber ich habe gesehen, es gibt tatsächlich zu Buffy auch einen Podcast, der wirklich jede Folge bespricht, was ich ziemlich krass finde.
Ja, also das ist halt ein bisschen anderer Fokus. Wir haben halt extra dieses staffelbezogene Dinge gemacht, weil wir dachten, dadurch wird es halt nicht zu kleinteilig und man hat halt so einen schönen Überblick.
Akte X habe ich angefangen wieder zu gucken, haben wir ja gerade schon, wo es auch ein guter kann, da gibt es ja auch diverse Sachen. Irgendwie als ich angefangen habe zu gucken, meinte irgendjemand, ja, achte mal drauf, Scully steht immer hinter Mulder oder irgendwas, war sowas, also so wie Mann und Frau so arrangiert sind. Ja. Und dann siehst du es so mit der Information und denkst so, verdammt, stimmt, ja, das gibt schon so eine Hierarchie, die so optisch irgendwie teilweise aufgebaut wird. Wie ist es denn für dich, so eine ja mittlerweile abgehangene Serie, das ist ja so klassisch 90er, ne, so Deep Space Nine und Voyager, das jetzt nochmal zu gucken, was macht denn das mit dir? Also reflektierst du damit nochmal, dass du das selber früher ja schon mal gesehen hast oder was ist denn dein Ansatz dabei?
Ja, also es geht halt, also einerseits geht es natürlich auch wieder so um Medien- und Kulturgeschichte, dass man halt guckt, ja, in den 90ern wurden Serien auf bestimmte Arten und Weisen gebaut, wie sie jetzt nicht mehr gebaut werden, weil sich das halt super viel weiterentwickelt hat, gerade in Serien und halt auch mit dem, man hat es früher geguckt und so viele Dinge nicht verstanden oder anders verstanden und so. Und überlegt halt nochmal, wie ändert sich die Wahrnehmung, wenn du halt mit mehr Erfahrung da nochmal drauf guckst und vor allen Dingen auch mehr Erfahrung in Bezug auf, wie sich Serien weiterentwickelt haben. Du kennst halt ein vollkommen anderes Format von Serien und guckst dann halt nochmal hin und merkst so, wow, das ist halt auch wieder wie mit Computerspielen, wenn du jetzt nochmal ein Computerspiel aus den 80ern spielst und du denkst so, ja, wir dachten, diese Grafik wäre super.
Bei Science-Fiction-Serien gibt es ja meistens so diesen Moment, wo du denkst so, wow, das ist aber 3D gerendert.
Ja.
Oder so ein bisschen drunter leidest. Ich glaube, mit Autofokus habe ich schon mal über Voyager gesprochen und eben, dass ich gesagt habe, ich würde viel lieber Deep Space Nine. Da haben wir über Janeway gesprochen und da ist mir aufgefallen, ich glaube, da haben wir auch wirklich im Podcast drüber geredet, dass ich wahrscheinlich damals doch strukturell sexistisch war, als plötzlich dieser weibliche Captain war. Und ich habe das einfach generell abgelehnt. So einfach aus dem, wie alt war ich damals? 14, 15 oder so, als die Serie kam. Und das wurde damals so groß angekündigt, jetzt kommt eine neue Serie. Und dann war da plötzlich ein Captain. Und ich hätte das damals nie so benannt, dass ich gesagt habe, da ist ein weiblicher Captain.
Ja, das ist halt unreflektiert.
Falsch. Genau, das war halt unreflektiert. Aber irgendwas war verkehrt an der Serie. Ja. Und jetzt, das ist auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich nochmal Voyager gucken will, um das sozusagen nochmal reflektiert zu gucken und mich vielleicht mit mir selber auszusöhnen, ja, zu sagen, na, gib ihm doch nochmal eine Chance.
Es war doch nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht, ja. Ich gucke gerade auch eine 90er-Serie, Space 2063, kennst du die?
Nee, die kenne ich nicht.
Ja, die kennt nämlich kaum jemand und das ist, na, nicht verkehrt, die nicht zu kennen, aber wenn man sich für Science-Fiction interessiert und Akte X, ist die interessant, weil die nämlich von Glenn Morgan und James Wong gemacht wurde, die Akte X produziert haben. Die haben Space 2063 produziert. Und die wurden in den 90ern gefragt, sie sollen eine Science-Fiction-Serie machen, die so ein bisschen Top Gun-mäßig ist. Mhm. Und das ist nur nicht so deren Genre. Und dann haben die eine optisch krass düstere Science-Fiction-Serie gemacht, die noch düsterer ist von der Farben her als Akte X. Mhm. Und die hat so ein paar Sachen, die so nerven, so dieser typische amerikanische Patriotismus. Also du merkst halt, dass halt wirklich dieser Auftrag da war, mach das mal so ein bisschen Top Gun-mäßig. Aber das ist eine der düstersten Science-Fiction-Serien, die ich kenne. Gab es nur eine Staffel, dann wurde sie abgesetzt. Abgesetzte Serien sind ja sowieso immer interessant. Und die ist sehr interessant. Ich gucke die jetzt halt gerade und merke, dass die so ganz, ganz krass die 90er Jahre reflektiert eigentlich. Mhm. Also teilweise auch, was da für Hardware einfach ist. Dann taucht so eine, kennst du noch diese in der Mitte geteilten Microsoft-Tastatur?
Oh ja.
Genau. Und wenn die in einem Science-Fiction auftaucht, ja, als so normales Equipment irgendwie. Und die Serie wirkt teilweise recht, recht realistisch, dadurch, dass eben solche Elemente da drin sind, ja, und nicht alles so groß ist. Und das ist schon interessant, dann, wenn du weißt, die haben auch Akte X gemacht. Also das war auch schon nach der Zeit, als sie mit Akte X angefangen haben, siehst du plötzlich so Elemente, die du aus Akte X kennst. Da gibt es so eine Szene, da guckt einer in so einen Container und sieht so ganz viele, da gibt es so künstliche Menschen, die heißen Tanks. Und das ist so ein typischer Akte X-Blick, so geheim irgendwo reinlugen und so ganz viele geheimnisvolle Menschen in Gläsern zu sehen und so. Und das kann ich nur sehr empfehlen, wenn man so, weil es mal auch nicht so Hochglanz ist, weil meistens in der Science-Fiction-Serie haben wir sowas für Star Trek, ne, ist immer so glossy so ein bisschen. Und das ist sehr schmutzig, die Serie. Also es ist halt teilweise fast ohne Farbe, manchmal ist fast schwarz-weiß, hast du das Gefühl. Und kommt eben aus der Ecke. Genau, da gucke ich mich gerade durch und denke dann auch so, und da denke ich dann öfters bei solchen Serien halt wieder an euch, dass es eigentlich schön ist, sowas dann auch nochmal zu reflektieren danach.
Ja.
Schreibe ich noch einen Blogartikel
dazu. Was ich auch spezifisch zu Sci-Fi halt super interessant finde, ist eben auch dieser ganze Retrofuturismus, dass du halt die Zukunftsvisionen aus den 90ern oder 80ern hast, wo du halt genau merkst, natürlich konnten sie sich alles Mögliche vorstellen, und zum Beispiel, sie konnten sich nicht vorstellen, dass in der Zukunft Geräte nicht bulky sind oder so, ne? Halt, du hast halt immer noch diese riesen, diese eckigen Röhrenmonitore und alle möglichen Geschichten. Es gibt eine Deep Space Nine-Folge, die irgendwie 2020 spielt. Und dann haben sie halt auch schon überlegt, so, ja, die nicht in der fernen Zukunft, alles so ein bisschen fancier, aber natürlich haben sie halt immer noch irgendwelche sperrigen Computer da rumstehen.
Da war natürlich Space Odyssey ziemlich visionär, ja. mit diesem iPad-Streit. Hast du das mitbekommen? Dass es gibt, glaube ich, eine Patentklage oder so, um das, ich glaube, es war ums iPad, wie das aussieht. Mhm. Und in diesem Gerichtsprozess spielt eine Szene aus dem Film eine Rolle, weil da ein Pad zu sehen ist, das einfach so aussieht. Und wo du so denkst, das ist jetzt aber schon krass aus so einem, von wann ist der Film? Ich glaube 60er oder so, 70er, ja. Irgendwie, also wirklich schon ein paar Jahrzehnte her, also 80er nicht.
War schon
vorher. Und wenn dort heutzutage ein technisches, also das Design eines technischen Gerätes genommen wird, dann denkst du, okay, Science Fiction kann schon ziemlich gut auch vorhersagen.
Ja, also manche Sachen sind halt sehr falsch, aber zum Beispiel bei Star Trek auch, Kindle, na, diese ganzen Datapads, die sie immer miteinander rumtragen, das sind ja eigentlich Kindle. Und das finde ich halt auch immer super witzig, so dass sich dann irgendwann jemand das Design angeguckt hat und sagt, ja, das machen wir.
Jetzt setzen wir um. Ich muss öfters über den Kommunikator nachdenken, weil ich habe ja wirklich mit Klassik-Trek angefangen, so mit Kirk. Und damals, als man das geguckt hat, war das so, boah, die Zukunft, dass die diesen Kommunikator hatten. Und wenn ich drüber nachdenke, heute so diesen Kommunikator zu haben, also weniger Feature geht eigentlich gar nicht, weil mit dem konnten die einfach nur kommunizieren.
Ja, und es war ja in der Originalserie war es ja noch dieses Aufklappding. Ja,
genau. Ne?
Das heißt, das war einfach ein riesiges Klapp-Handy.
Genau, so ein Nokia-Klapptelefon.
Da sind wir schon drüber hinaus. Das ist halt auch absurd.
Genau. GPS gibt's auch, ja, genau. Da sind wir weit drüber hinaus. Ja,
also ja, vor allen Dingen, dass sie halt getrennt hatten, sie hatten den Tricorder und dann hatten sie ihr Kommunikationsgerät. Das waren halt beide so Klappdinger und dass sie das halt sich nicht vorstellen konnten, dass man Kommunikation irgendwie in dieses Gerät noch mit einbauen könnte.
Ja, also da haben sie nicht brilliert, was die Zukunftsvisionen anging. Was guckst du denn noch gerne für Serien im Moment?
Im Moment haben wir angefangen mit The Good Wife, aber da sind wir noch nicht weit. Und es gibt diese neue Serie The Magicians.
Das sagt
die
gar
ist basiert auf Büchern. Das ist so ein bisschen amerikanisches Hogwarts für Erwachsene. Weil es ist halt, du hast halt auch diese magische Schule, es ist halt mehr ein College als eine Schule und es ist halt so ein bisschen Hogwarts, aber in gritty, weil dann passieren da halt auch ganz schlimme Dinge und alle haben halt diese Coming-of-Age-Anxiety, die man hat als junge Erwachsene. Aber es ist also von der Beschreibung her natürlich ein bisschen lächerlich, aber es ist tatsächlich ganz, ich wollte es am Anfang auch nicht gucken deswegen, aber es ist tatsächlich eigentlich ganz witzig und es macht Spaß.
Und, in Netflix oder wo?
Amazon.
Amazon, ja.
Ja, und ansonsten, ich meine.
Also eigentlich alle, die bei mir zu Gast sind, sagen immer, sie gucken Girls.
Nee.
Nein.
Nee. Also Dennis wollte das gucken, aber ich habe eine Folge geguckt und ich fand es blöd. Also alle sagen, das ist toll, aber ich fand es blöd. Mich haben die ganzen Charaktere genervt und ich glaube, das soll auch so ein bisschen so sein, aber sie haben mich halt so sehr genervt und dann haben sie so, ach nee, weißt du, diese ganzen Probleme, die haben, das interessiert mich jetzt nicht.
Schön. Ich finde das also schön, dass man sozusagen jemand die Serie nicht mag, weil das war so, das war aber auch ein spannender roter Faden, der sich durchzieht. Ich habe jetzt gerade geguckt, Jane the Virgin. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das war so.
Es sagt mir was, aber ich habe es nicht geguckt.
Das ist eine Telenovela. Um eine Frau, die zufällig, also um eine Jungfrau, die durch einen blöden Zufall befruchtet wird und ein Kind bekommt, aber eben Jungfrau ist. Und es ist eine Telenovela, die ganze Zeit reflektiert, dass sie eine Telenovela ist. Und ich war erst so ein bisschen, so Jane the Virgin klang so super sexistisch, ja, so, also so, als würde das so Jungfrauenscherz machen. Das ist es aber gar nicht so sehr. Also es ist schon, das reflektiert das auch eher, dieses Thema und katholische Erziehung und so spielt da auch eine Rolle. Ich fand's insofern interessant, als dass es so einen kurzen Einblick gibt in das, was wahrscheinlich so lateinamerikanische Telenovelas sind. Ja, weil die gucken dann auch zum Beispiel auch die ganze Zeit Telenovelas und dann ist plötzlich einer der Telenovela-Stars der Vater und ich will jetzt auch gar nicht weiter spoilen. Und vorher habe ich eine Serie geguckt, über eine WG, wo eine Frau einzieht. Meine Güte, das ist eine super Beschreibung. ich glaube, so ein bisschen so ein modernes Friends.
Ja, das klingt so ein bisschen wie diese Serie mit Zooey Deschanel, von der ich mir auch irgendwie zwei Folgen angeguckt habe und dann nicht weitergeguckt habe. Ich weiß es nicht.
Da kommt so, die hat so schwarze Haare, zieht da ja. So ein. Okay, wir reden über dieselbe Serie. Ja. Ich fand die ganz gut eigentlich, die wurde zum Ende hin. Wurde
Jess.
Ja, genau. Jess heißt der Charakter.
Ja.
Das ist ja. So ist ein Podcast toll, wenn man nicht, ja. Wenn man nicht sagen kann, was man meint.
Ja, nee, davon habe ich auch zwei Folgen geguckt und dann nicht weitergeguckt. Guckst du House of Cards?
Ich habe zwei Staffeln House of Cards geguckt. Ich habe ja immer, das erkläre ich auch immer so ein bisschen, das Verhandlungsproblem, dass ich ja mit meiner Frau verhandeln muss, was wir gucken. Und meine Frau mag keine Toten in Serien, was sehr, sehr viele Serien ausschließt. Das, ja. Also fast alle eigentlich. Das heißt, eigentlich können wir als Kompromiss, gucken wir hauptsächlich Romantic Comedies und manchmal so romantische Vampirserien. So, das ist ja. So. Tatsache kann ich immer mit dem Kompromiss gut leben, weil dann gucke ich das halt als Kulturwissenschaftler manchmal und mache mir dann so meine Gedanken drüber. House of Cards haben wir aber geguckt, zwei Staffeln zusammen, weil das ist einfach eine tolle Serie. Ich habe gesagt, komm, lass mal gucken. Und sie hat gesagt, ja, wow, also tolle Charaktere und so. Das war ihr aber zu düster. Wir haben zu gucken zum Beispiel auch nicht Stromberg. Stromberg ist ja eigentlich lustig, aber eigentlich ist Stromberg auch nicht lustig. Das ist eigentlich eine ziemlich traurige Serie. Und dann gab es diese eine Szene, über die sie noch bis heute redet. Aus der zweiten Staffel darf man spoilern, oder? Von House of Cards.
Ja, wenn wir es jetzt vorher sagen.
Genau, wir spoilern jetzt. Wo er die Journalistin vor die U-Bahn schubst. Das passiert gleich ganz am Anfang. Und ich kann mich noch erinnern, wie sie also völlig schockiert war, dass in einer Serie ein Hauptcharakter stirbt. Weil du musst ja auch, das ist ja erst auch ja, ein vor allen modernes
wenn,
Element.
Wenn sie, ne? keine, wenn sie keine Serien mit Toten gucken, genau. Dann und, ist das auch nicht so verwunderlich. Genau.
Und das war, das hat dann ein bisschen die Serie vergiftet. Also das ist hier, weil so, House of Cards will ich jetzt bald die dritte Staffel dann gucken. Ich heb mir eigentlich mittlerweile Serien immer lange auf, bis möglichst viele Staffeln zum Gucken sind irgendwie.
Ja, also ich bin, also wir gucken es auch im Moment, aber ich bin mittlerweile auch ein bisschen entzaubert, weil es wird halt immer absurder und absurder und
es ist schwer, ne, da die Qualität zu machen, ohne es absurd werden zu lassen.
Ja, und dann hast du halt diesen unglaublich absurden Wahlkampf in den USA und sollst dann halt dann zur Entspannung das gucken, das ist halt irgendwie so, nee, du, es reicht.
Das hat die, ich glaube, die Nicole Diekmann, die ich ja auch schon hier hatte, die damals ZDF Auslandsreporterin war, und jetzt nicht mehr im Ausland ist, die hatte damals gesagt, sie guckt es nicht. Ich glaube, weil ihr das zu sehr Arbeit ist auch. Also es war ihr zu nah dran an ihrer Arbeit. Und mittlerweile hat sich dann irgendwann gemeldet, dass sie jetzt guckt und sagen muss, es ist wirklich eine gute Serie. Aber das war spannend, weil die genau das auch beschrieben hat. Ja, das war ihr zu nah am amerikanischen Wahlkampf irgendwie dran. Nee, ansonsten, genau, gucke ich halt dieses Space 2063. Ist manchmal absurd, alte Serien zu besorgen. Also vor allen Dingen welche, die nicht so richtig gut gelaufen sind. Weil dann guckst du auf Netflix, dann guckst du auf Amazon Prime. Dann siehst du, ja, du könntest jetzt irgendwie eine Staffel für 60 Euro auf DVD kaufen oder so. Und denkst so, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. So dieses.
Ja, das finde ich so schade. Ich finde es halt schade, wenn bestimmte Serien halt einfach aus diesen klassischen, also mittlerweile klassischen Formaten rausfallen, wenn es nicht auf Netflix ist, wenn es nicht auf Amazon ist und das ist eine total gute Serie und dann bist du einfach so, okay, dann halt nicht.
Genau.
Ne? Weil man auch einfach nicht den Nerv hat, irgendwie zu überlegen, ja, wie komme ich jetzt an diese Serie ran? Weil es gibt halt andere und man will sie eigentlich sehen und wartet dann einfach darauf, dass irgendwann sich die rechte Situation so ändert, dass es auf Netflix landet.
Bei Buffy war das krasse, die gibt's auf Amazon. Und die haben das aber selber nochmal nachsynchronisiert. Wahrscheinlich, weil sie nicht die Synchronisation eingekauft haben. Mhm. Und das macht dich fertig. Weil du erwartest ja schon eine bestimmte,
ja.
Ne, du bist ja mit sozialisiert, wenn du es so gesehen hast. Und es ist auch so ganz, ganz schlampig, wirklich nachsynchronisiert. Es war nicht guckbar. Wow. Ja, das war, ich denke, dann sollen sie es auch lassen. Also das war dann auch in den Kommentaren, dass die Leute da auch einfach total abgelästert haben drüber. Ja, und dann denkst du, ja, dann sollen sie die paar tausend Euro, die sie da wahrscheinlich investiert haben, weiß ich nicht, eine Kaffeefahrt von machen.
Ja, so. Ja, das ist halt, an Übersetzungen sollte man nicht sparen.
Ich finde, es ist ein tolles Schlusswort. Tatsache sind wir nämlich auch schon bei bei meinen geliebten anderthalb Stunden. Ich kann ja mal überlegen, über was wir alles geredet haben heute. Wir haben nicht über wirklich, wirklich viele Themen geredet. Wir haben über die Augsburger Puppenkiste geredet, ganz unerwartet. Wir haben darüber geredet, natürlich, was du studiert hast, über Gender in Videospielen, über Narrative und viel über Finnland. Und ich bin wirklich neidisch, dass ich noch keine Polarlichter gesehen habe. Aber nachdem du das jetzt auch als sehenswert beschrieben hast, bestärkt mich das daran, das doch noch anzugucken. Worüber wir nicht geredet haben, das machen wir ein andermal, hatte ich mir noch aufgeschrieben, Praktikum in Irland. Das klang auch spannend. Da hebe ich mir noch was auf. Über deinen Podcast haben wir gesprochen, zumindest über den Rewatch-Cast. Ich kann nochmal sagen, dass es noch den Casually-Cast gibt.
Genau, ne? Den mache ich mit Monoxid und Freaking Muse und Ed Alex Bronski.
Und die Freaking Muse kenne ich, die war früher meine Kollegin bei Moviepilot, haben wir uns kennengelernt. Und Monoxid war ja hier auch schon zu Gast, einer der ganz frühen Leitmotivgäste. Wir haben über die USK gesprochen, das fand ich auch sehr interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, wie das gelaufen ist. Und jetzt zum Schluss über viele Serien. Ich glaube, das war eine ziemlich guter Rundumschlag. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier warst. Und ich glaube, wir schließen mit deinem Satz, spart nicht an Übersetzungen, oder?
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.